Herzlich willkommen zu Metrolaut, die Folge Nummer 21. Mein Name ist Jonathan Nebel und neben mir sitzt Kalle Kornblum. Und wir haben heute einen Fotografen zu Gast, Markus Golijewski. Schönen guten Abend.
Hallo. Ja, Markus, wir haben dich eingeladen, weil du so schön getwittert hast, wenn ich hier am roten Teppich stehe, möchte ich direkt wieder zurück nach Gaza. Das klang nach einem sehr interessanten Verständnis des Jobs eines Fotografen. Und da haben wir gedacht, da unterhalten wir uns doch mal heute Abend mit dir über das, was du so fotografierst. Was fotografierst du denn so?
Ja, wenn ich in Berlin bin, ist das sehr viel Entertainment, unter anderem Filmpremieren. Da steht man dann am roten Teppich und drückt eigentlich nur drauf. Und es macht eigentlich keinen wirklichen Spaß. Da stehen dann 30 Fotografen, die alle das gleiche Bild haben am Ende des Tages. Und klar verkauft man davon auch was, aber ich weiß nicht, es hat irgendwie wenig mit Kreativität zu tun. Und
es hat was mit Ellbogen zu tun. Also hast du da auch so ein Leiterchen?
Ja, teilweise brauche ich dann eine Leiter, um aus der zweiten Reihe auch noch ein Bild zu kriegen. Und Ellbogen braucht man da auf jeden Fall auch.
Was machen die in der dritten Reihe? Die haben dann einen Kran oder was?
So ungefähr. Es gibt auch die dritte Reihe an roten Teppichen, definitiv.
Und also das heißt, das ist schon, also ich kenne es nur so Berlinale-mäßig, ne? Und dann kommen die Limousinen an und dann geht's los und dann ist ein Riesengedränge. Und was macht da ein gutes Bild aus?
Ich weiß nicht. Ich glaube, da haben 30 Fotografen immer das gleiche Bild und im Grunde kommt es dann nur auf die Agentur an, die es möglichst gut verkauft und ich weiß nicht, es gibt da keine so spannenden Fotos. Du brauchst das Ganzkörperfoto von dem Star im schönen Kleid und das wird dann verkauft.
Ist es nicht irgendwie, sind nicht die Fotos, die dann wirklich verkauft werden, wenn man noch irgendwie in den Ausschnitt sehen kann oder unter den Rock, wenn die Person gerade aussteigt oder sowas?
Okay, ja, das bestimmt.
Hast du aber noch nicht so als deine Marktlücke entdeckt.
Zumindest nicht das, wonach ich unbedingt suche. Und auch dieses Bild haben dann 30 Agenturen. Und ja, also ich glaube, das exklusive Foto, gut, das würdest du vielleicht als Paparazzi kriegen, wenn du dich irgendwo an den Strand legst oder den Leuten ins Hotel folgst. Aber das ist überhaupt nicht mein Stil.
Ja, okay, das ist so. Das ist ja auch gar kein Stil. Das ist ja ich finde diese, heißt das, du kennst die Stars? Oder ist das bei so einer Filmpremiere, weißt du, okay, wenn die Person aus dieser Karre gekommen ist, dann weiß ich schon, dass ich die jetzt fotografieren muss. Also ich überlege jetzt zum Beispiel, wenn man mich jetzt zu einer Filmpremiere schicken würde, ich müsste mich daran orientieren, wer aus einem Auto aussteigt, ja, und wen die anderen Fotografen fotografieren, ja. Und dann könnte ich aber immer noch nicht meiner Agentur das Bild schicken und sagen, wen ich da jetzt gerade fotografiert habe.
Ja, gehört auf jeden Fall schon zum Teil des Jobs, die Leute zu kennen, ihre Namen zu wissen und die Bilder entsprechend beschriften zu können. Teilweise richtet man sich in der Tat eher auch mal danach, wen fotografieren gerade die anderen, hält erstmal drauf und hofft, dass irgendwer weiß, wer das gerade war.
Das heißt, du gehst davor, schaut man sich an, okay, das ist eine Premiere mit XY und dann schaue ich mir den Cast an und dann gucke ich, wie die aussehen, google die davor und oder
wie? Ja, ich glaube, den Cast kriegt man eh ganz gut hin, weil der kommt zum Schluss und wird irgendwie von den PR-Leuten irgendwie ins rechte Bild gerückt. Schwieriger wird es dann so bei den deutschen Promis, die irgendwie eine Nebenrolle in gute Zeiten, schlechte Zeiten mal hatten und über den roten Teppich laufen und wo man dann in der Tat ab und an auch mal die Kollegen fragt, du, wer waren das gerade?
Okay. Achso, die dürfen ja auch da, wie ist denn das? Darf jeder über den roten Teppich gehen? Eigentlich schon, oder?
Ja, jeder, der ein Ticket hat für diese Premierenvorstellung.
Ja. So, und jetzt komme ich, denke ich natürlich so, wie kriege ich dich jetzt beim nächsten Mal dazu, mich zu fotografieren? Also ich brauche mindestens 3 Leute, die dich flankieren, die auch irgendwie wie die Irren auf mich draufblitzen.
Ja, also wenn ein Fotograf anfängt zu fotografieren, ich glaube, dann halten in der Tat die anderen 30 erstmal mit drauf, um nichts zu verpassen. Und den Namen kann man ja dann später irgendwie googeln oder so.
Okay, und das machst du dann, es gibt, das ist so eine, was ist das, so eine 30-Minuten-Sache, ne? Rennen die da alle lang? Ja, man fängt die Premiere an und dann hast du die Bilder auf dem, da musst du vielleicht noch nachbearbeiten oder macht das jemand anders oder?
Ja, kommt ein bisschen drauf an. Also ich sag mal, es gibt so die eine Arbeitsweise, dass man versucht, in Rücksprache mit seiner Agentur vielleicht auch einfach schnell unbearbeitet die Bilder rauszuschicken. Und dann sitzt im Idealfall jemand in der Agentur und macht so kleinere Nachbearbeitungen und macht vielleicht teilweise sogar auch die Beschriftung für dich, um schneller die Bilder in der Tageszeitung zu haben. Es gibt teilweise Kollegen, die arbeiten auch direkt vor Ort zu zweit. Da sitzt dann einer direkt am Laptop, sendet die Bilder, während der Fotograf vorne steht und fotografiert. Und ja, es gibt natürlich auch die andere Situation, dass man selbst seine Bilder im Nachhinein fertig macht, editiert, beschriftet vor allem auch, also in erster Linie dann an roten Teppichen den Namen der Person reinschreibt in die Metadaten und dann möglichst schnell rausschickt, genau. Und teilweise entscheidet zumindest bei den Tageszeitungen, denke ich, einfach die Geschwindigkeit und definitiv nicht mehr, ob es das schönere Foto war.
Okay, das ist also echt ein Job, der, wo es sehr um Geschwindigkeit geht.
An der Stelle, ja.
Und die, wenn da jetzt, wie kommt es, dass da 30 Fotografen sind? Schicken verschiedene Agenturen da welche hin oder sind das im Prinzip 30 Fotografen, die sich einen Wettkampf liefern, um die, um das eine Bild, was dann am Ende überall ist?
Ja, das sind letztlich auch irgendwo dann 30 Agenturen. Also es gibt gerade im Promi-Bereich unglaublich viele Agenturen. Es gibt wiederum natürlich auch unglaublich viele Zeitungen, Zeitschriften in dem Bereich. Sieht man ja irgendwie am Kiosk, was es da alles gibt. Und die müssen gefüllt werden. Und klar, da hat irgendwie jeder eine Chance, sein Bild zu verkaufen. Und entsprechend ist der Andrang.
Okay, das eine ist also roter Teppich, dann gibt es ja noch die anderen für diese sogenannten Fleischseiten, so heißen ja bei der bunten oder Gala diese Seiten, wo das Fleisch, also die ganzen Leute zu sehen sind, diese Partyfotos, machst du das auch?
Ja klar, wobei leider Gottes wird es immer weniger, dass wir als Fotografen noch auf die Partys dürfen oder es wird immer ausgewählter, dass nur so 2 bis 3 ausgewählte Fotografen oder Agenturen zur Party eingeladen sind und alle anderen nur am roten Teppich stehen und fürs Blitzlichtgewitter sorgen. Okay. Und das Geld wird dann letztlich auf der Party oft verdient, weil das die schöneren Fotos sind und ja auch die exklusiveren natürlich.
Aber da ist ja verständlich, dass die Veranstalter dann sagen, okay, da wollen wir irgendjemanden, dem wir vertrauen, dass er sollte, was weiß ich, Wovereit sich wieder auf die Bluse kotzen, das Bild irgendwie am Ausgang abgegeben wird oder so. Oder eben nicht.
Ja, oder eben auch nicht.
Kommt halt auf den Veranstalter an. Also kann ich verstehen, dass sie da sagen, sie wollen irgendwie einen Daumen auf die Fotografen halten. Aber das geht wahrscheinlich jetzt auch aus, da spielen wahrscheinlich dann andere Sachen noch eine Rolle bei, oder? Also kann ich mir gut vorstellen, dass man da.
Ja, um ehrlich zu sein, ich kann die Veranstalter teilweise auch verstehen, zumal wenn du jeden Fotografen wirklich zur Party reinlässt, der irgendwie sich für diese Veranstaltung akkreditiert hat, dann hast du da teilweise 30 Fotografen rumspringen. Je nach Location kann das natürlich dann auch sehr ausarten und ja, ist dann vielleicht in der Tat für Partygäste nicht mehr ganz so entspannt, wenn sich da gerade 30 Menschen um ein Foto prügeln.
Okay, und damit verdienst du, das ist so der Brotjob, City lesen, überlegen, wo kann man, wo ist heute was für die Fleischseite? Das wusste ich gar nicht, dass die so heißen. Heißen die echt so?
Also zumindest in der PR-Sprache heißen sie Fleischseiten.
Okay, also
ich weiß nicht,
wie das sie zwischen den Interviews, ne?
Nee, das geht wirklich um diese mehrere Seiten hintereinander, wo ich diese Partyfotos habe.
Die Partyseiten, ja.
Und Fleischseiten heißen die, weil die meistens irgendwie in Kleidern unterwegs sind, man eben viel Fleisch sieht. Es geht aber nicht um Nacktfotografie oder so.
Okay. Nacktfotografie machst du nicht?
Nee.
Okay, warum nicht?
Weiß nicht. Gute Frage.
So, also das heißt, das tägliche Brot sind solche Sachen. Machst du noch andere? Machst du auch so, ich will ein Bewerbungsfoto und oder so Porträtfotografie oder Mode oder?
Eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Es ist dann doch im Grunde Pressefotografie im Allgemeinen. Hm.
Wenn du sagst, du machst diese roter Teppich und Party, also Entertainment hast du gesagt?
Ja.
Was ist, warum nicht Politiker? Also zum Beispiel, wenn ich in der Tagesschau sehe, irgendein Minister oder irgendeine Kanzlerin kommt aus irgendeinem Gebäude raus und hat da irgendwas erzählt, stehen draußen 20 Fotografen, machen ein Foto. Ja, ist, ich meine, das ist natürlich genauso unsinnig und uninteressant und wahrscheinlich noch langweiliger, weil es immer die gleiche Person ist. Aber was ist der, warum Entertainment und nicht sowas?
Ja, ich glaube, das, was du gerade sagtest, ich glaube, es ist noch langweiliger und ich glaube einfach, dass man an diesen roten Teppichen dann doch mehr Geld verdient als im Newsbereich, wo auch letztlich Agenturen wie dpa stärker vertreten sind als am roten Teppich.
Ist das etwas, wo man, also jetzt Geld verdient, okay, wenn da 30 Leute sich ein Wettrennen liefern, wie viel Schweiß musst du denn irgendwie aufbringen, um am Ende vernünftig über die Runden zu kommen? Oder vielmehr interessiert mich eigentlich, wie viele Male machst du sowas und wirst am Ende kein Bild los? Also wie ist das Erfolgs-, Misserfolgs-, Frustrationsverhältnis?
Oh, das ist eine gute Frage. Also es gibt mit Sicherheit immer wieder diese Termine, wo du am Ende kein Bild verkaufst. Ich habe nicht wirklich eine Formel dafür gefunden, wonach sich das richtet. Ich glaube, man kann es im Vorfeld des Termins nicht sagen. Es spielen dann, glaube ich, oft so Faktoren die Rolle noch. Wen hat die Zeitung letzte Woche gedruckt? Dann nehmen sie in der nächsten Woche vielleicht mal wieder eine andere Agentur. Und wenn deine Agentur gerade in der letzten Woche 10 Fotos in einer Zeitschrift hatte, dann bist du vielleicht nächste Woche nicht dabei, dafür die Woche danach wieder. Ich weiß es nicht. Ich blicke da bis heute nicht durch.
Und okay, also ich meine, dass du es nicht vorhersagen kannst, ist ja klar. Also ich meine, sonst würde es ja nicht hingehen. Aber was ist so die Quote? Jeder zweite Termin oder jeder zehnte oder also grob, ich meine.
Naja, im Endeffekt, ich glaube, mit Archivverkäufen zusammen verkauft man wahrscheinlich schon von fast jedem Termin irgendwann ein Foto. Ich glaube, die Frage ist, ob man aktuell gerade was verkauft und ja, da ist es dann vielleicht wirklich so, jeder zweite, dritte Termin nur, von dem man aktuell was verkauft. Übers Archiv rechnen sich wahrscheinlich dann doch alle Termine am Ende.
Was ich irgendwie auch nicht verstehe, ne? Ich meine, wenn bei jedem Termin neue Fotos geschossen werden, wen interessiert dann noch das Archivbild? Aber offenbar, ja, die Fleischseiten müssen gefüllt werden. Okay, ja, also ein ziemlich langweiliger Alltag, wie so gut wie bei allem, was man Alltag nennt, aber du machst ja auch spannendere Sachen, Dinge, für die dann du sagst, für die irgendwie du deinen Job dann am Ende doch wirklich machst, die dich wirklich faszinieren. Und da kommen wir ja zu dem eigentlichen, zu dem tiefen Kern dessen, weshalb wir genau dich eingeladen haben. Natürlich einerseits wegen des Tweets, aber andererseits, weil wir gemeinsam und doch getrennt zur gleichen Zeit in Istanbul waren. John F. Nebel und meine Wenigkeit waren ja dort im, ist das jetzt ein Jahr her oder schon wieder 2 Jahre?
Ich glaube anderthalb.
Anderthalb, ne? Ja,
nicht ganz.
Stimmt, ich hatte letztens das Flugticket nochmal im Rahmen der
Steuererklärung. Letztes Jahr im Juni.
Ja. Letztes Jahr im Juni zur Räumung des Gezi-Parks extra aus Berlin angereist.
Wie lange warst du denn da? Also wir waren ja nur 3 Tage da.
Ja, das ging mir ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau, wann wir hingeflogen sind. Ich glaube, am Donnerstag oder am Freitag. Dann war, glaube ich, am Samstag in der Tat die Räumung. Mhm. Und am Montag ging, glaube ich, schon wieder der Rückflug.
Ach, okay, dann ist das auch so ähnlich.
Wir saßen wahrscheinlich im gleichen Flieger.
Das kann sein, von Berlin-Tegel, Turkish Airlines.
Ja. Ja, ach so, ja. Morgens zurück am Montag.
Ja.
Ja, ja. In dem waren wir auf jeden Fall gemeinsam. Ich glaube aber, wir sind erst Freitagabend hin, oder? Ja, Freitagabend. Das heißt, in dem Montagflieger waren wir wahrscheinlich zusammen. So, da bist du hingeflogen. Du sagst wir mit mehreren Fotografen, oder?
Genau, ich war zusammen mit einem Kollegen dort, der auch fotografiert, und wir haben uns so ein bisschen Hotelkosten geteilt. Und naja, ich denke mal, in so einer Situation zu zweit unterwegs zu sein, gibt auch eine gewisse Sicherheit.
Und aber auf die Idee gekommen, überhaupt dorthin zu fliegen, bist du, weil du auch in Deutschland Demo-Fotografie machst, Aktivisten-Fotografie, oder wie würde man das?
Ja, das stimmt. Ich bin jetzt, was die letzten Wochen und Monate angeht, viel in Berlin unterwegs gewesen, rund um die Refugee-Proteste. Ich war an der Olauer, als die Proteste liefen, und vor einer Woche haben ja dann auch Refugees das Haus, das Dach ihrer Unterkunft in der Goethestraße besetzt, und da habe ich viel gemacht mit, und ja, andere Demos in Berlin oder teilweise auch außerhalb Berlins, oft auch im Bereich gegen Demos zu irgendwelchen Nazi-Aufmärschen, solche Dinge.
Was fasziniert dich daran? An dieser Situation, Demonstration, Auseinandersetzung?
Ich glaube, einerseits gibt es mir echt das Gefühl, im Gegensatz zu diesen roten Teppichen was Sinnvolles zu tun. Und ja, ich denke mal, gerade bei Nazi-Aufmärschen, ich finde einfach wichtig, dass dagegen was getan wird, dass es Gegenaktionen gibt, dass es Blockaden gibt. Und ich glaube, ich versuche das so auf meine Art und Weise auch ein bisschen zu unterstützen.
Das heißt, ich meine, unterstützen könntest du es ja auch, indem du die doofen Nazis fotografierst und sagst, guck mal hier, die Deppen. Das verstehe ich zum Beispiel. Ist das nur ein subjektiver Eindruck? Wenn irgendwo ein Nazi-Aufmarsch ist, siehst du Bilder von den Gegendemonstranten?
Oder von Polizisten.
Und von Polizisten. Mhm. Aber die Nazis, ja, das siehst du relativ selten. Das, also, man hat meistens das Bild, schaut her, wie die, wie unsere schönen Polizisten die Asozialen wegprügeln müssen. Mhm. Ja. Übelste, also nach wie vor, glaube ich, eine der übelsten Schlagzeilen, über die ich mich in meinem ganzen Leben am meisten geärgert habe, war, glaube ich, Berliner Zeitung, als dieser große Nazi-Aufmarsch in Berlin war. Wann war das denn? Wahrscheinlich so 2005 oder sowas, wo die Friedrichstraße und unter den Linden irgendwie lang marschieren wollten. Und sich irgendwie ganz Berlin da irgendwie auf die Straße gesetzt hat, um das zu blockieren. Oder Spaziergang gemacht hat unter den Linden, wie das dann hieß. Und dann hatten ein paar Leute auf den damals noch nicht abgerissenen Palast der Republik sich oben drauf gesetzt und hatten irgendwie eine rote Fahne, auf der irgendwie stand, Nazis, verpisst euch oder sowas. Und die BZ, nicht die Berliner Zeitung, also dieses Boulevardblatt, titelte dann Chaoten klettern auf Palast der Republik und hissen rote Fahne. Das war so deren Bericht von einem verhinderten dank der Zivilcourage von einer 5- bis 6-stelligen Anzahl Berliner verhinderten Nazi-Aufmarsch am Brandenburger Tor. Ja, das war so die Essenz, die daraus genommen haben. Wie, also ich meine, das hätte dir ja als Fotograf auch passieren können, dass dein Bild in einem solchen Kontext erscheint. Hätte dir nicht gefallen?
Nee, hätte mir wahrscheinlich nicht gefallen. Da bin ich in der Tat ein bisschen machtlos an der Stelle. Dadurch, dass ich von der Fotografie versuche zu leben, bin ich im Endeffekt schon darauf angewiesen, auch mit diesen Tageszeitungen in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Sonst lande ich wahrscheinlich bei Hartz IV, wenn ich nur die Tageszeitungen beliefere, die mir selbst in den Kram passen, politisch betrachtet. So passiert es natürlich immer mal wieder, dass Bilder vielleicht gar auch komplett aus dem Kontext gerissen werden. Ich mache zwar meine Bildbeschriftung, ich hoffe, dass das in den Redaktionen auch gelesen wird, was ich da reinschreibe. Aber was die am Ende mit den Bildern machen, ja, da habe ich halt dann keine Handhabe mehr. Und dann kommen auch teilweise solche Überschriften zustande oder Bildunterschriften, wo dann von Linkschaoten die Rede ist, was ich unter Umständen ganz anders wahrgenommen habe in der Situation.
Ist dir sowas, also Linkschaot war jetzt so ein Beispiel, wo dir sowas mal passiert ist? Oder also passiert das oft? Passiert das selten?
Ja, schwer zu sagen. Also es passiert halt leider doch immer mal wieder. Und ja, auch diese Betrachtungsweise, in Deutschland sind es die Linkschaoten, im Ausland sind es meistens Regierungskritiker. Das ist natürlich im deutschen Blätterwald schon sehr erstaunlich, wie unterschiedlich ähnlich gelagerte Proteste wahrgenommen werden oder beschrieben werden.
Trotzdem, für die Idee, mal Nazis zu fotografieren, kann ich dich nicht begeistern.
Na, ich glaube, das machen wir letztlich schon alle, die journalistisch von diesen Demos berichten. Es gibt auch diese Fotos. Ich denke, dass es eine ziemlich bewusste Entscheidung der Zeitungen ist, die Nazis nicht so sehr in den Mittelpunkt zu rücken. Was ich, glaube ich, in den meisten Fällen auch ganz gut finde. Es gibt wiederum andere Beispiele. Also ich erinnere mich dieses Jahr an eine sogenannte Montagsdemo, wo sich irgendwie alle Querfrontler dieser Welt treffen und irgendwelche antisemitischen Schilder hochhalten und wo dann am, ich glaube, Ostermontag auch plötzlich die komplette Berliner NPD-Spitze versammelt war rund um Sebastian Schmidtke und wir das auch fotografiert haben, also die Fotografen, die an diesem Tag dort waren und das damit, glaube ich, auch so ein bisschen zum Thema gemacht haben, wer sich dort auf diesen Montagsdemos versammelt und dass da auch plötzlich die Nazis der NPD stehen. Und das wurde dann auch thematisiert, teilweise auch mit diesem Foto.
Wobei ich meine, also man sieht wirklich selten Bilder von Nazi-Demos. Ich finde ja manchmal ist es wunderschön entlarvend, wie die aussehen und dann laufen so drei komische Trommler vorne weg und du denkst irgendwie so, mein Gott, sind die bescheuert. Also ich finde bei Demo-Fotografie ganz oft, ich kenne jetzt natürlich nicht alle deine Bilder, aber mir fällt auf so, dass ganz viele Leute immer die Polizei fotografieren. Das finde ich, ich persönlich finde die Menschen, die demonstrieren, und wenn es eine bunte Demo sind, ist das irgendwie da ist die Kreativität, ne? Und oft kriegt man so das Bild, diese bewaffneten, hochgerüsteten, geschützten Polizisten mit Helm und ist das eine Gefahr bei Demo-Fotografie, dass man sich darauf konzentriert?
Es prägt halt schon oft das Bild dieser Demos. Wenn ich mir in letzter Zeit Demos in Berlin anschaue, rund um die Refugee-Proteste, dann sind dort einfach so viele Cops in Riot-Gear unterwegs, dass es teilweise schwerfällt, ein Foto zu machen, wo keiner drauf ist. Und wenn ich dann so an Nazi-Demos denke, beziehungsweise entsprechende Gegenaktionen, ja, da sieht's ähnlich aus. Da laufen so viele Cops mittlerweile rum. Ja, dass es im Grunde halt schon das Bild prägt und das will man dann auch wiedergeben. Und ja.
Okay, ne, klar. Also wenn das, was ja auch schon eine bedrohliche Entwicklung ist, dass eigentlich auf Demonstrationen der Polizist im Vordergrund steht. Also das denke ich immer von so einer Warte aus. Ich bin noch nie auf einer Demo gewesen, möchte jetzt mal demonstrieren, gehe da hin und da stehen dann gleich diese militarisierten Polizisten rum und das macht einem mehr Angst, wenn man jetzt nicht so ein abgebrühter Demogänger ist, ne? Also
sprechen wir über Standardsituationen der Demo-Fotografie. Standardsituationen. Ja, also die gibt's auch. Du hast sie ja gerade schon angesprochen. Ja. Der wohl häufigst zu sehende Kontrast und der jetzt auch mich in meiner Demo-Erfahrung, wo ich sagen würde, das ist der eindrucksvollste und häufigst anzutreffende Kontrast, ist diese Riot-Gear-Polizisten und die Clowns-Army, ne?
Oh ja.
Das ist so, ich meine, das ist natürlich so immer das wahrscheinlich so ein Klassiker, ne? Machst du die noch oder versuchst du inzwischen schon zu sagen, naja, ich will neue Motive, andere Szenen entdecken oder sagst du, naja, komm, einen Clown und einen anderen Clown müssen wir heute schon noch mit in den Sack kriegen, um das Paket abzurunden?
Ach doch, das sind meistens doch immer noch ganz schöne Motive. Und wenn die Clowns ihren Job gut machen an der Stelle, dann hast du auch eigentlich immer die Situation, dass die Cops kurz davor sind, am liebsten loszuprügeln, zumindest. Ja, würden sie gerne. Sie wissen leider auch, was das für Fotos ergibt. Und ja, dann ja, lassen sie es vielleicht. Aber wir hatten kürzlich mal wieder eine Clowns Army bei einer Demo rund um die Ohlauer Straße. Und das war eine Schülerdemo, wo ohnehin das skurrile Bild da war, dass auf der einen Seite teilweise 14-jährige Schüler standen, auf der anderen Seite hatten die Cops das Pfefferspray im Anschlag, was wohl auch eingesetzt worden ist. Und da hat die Clown Army einen ganz guten Job gemacht und auch dann, ja, das waren schöne Motive eigentlich.
Nächste Standardsituation, John. Alter Haudegen.
Ich weiß, ich wollte eher Standard, ich will gar nicht die Standardsituation durch. Ich komme eher drauf, also ich finde ja, dass Bilder entscheidend sein können. Ne? Also ich, wenn man in die Tiefen, die Mottenkiste, mittlerweile auch schon fast 8 Jahre her, G8-Proteste, ne? Also wie Bilder sich so ändern können. Du hast am Anfang, wann war das, Samstag die Großdemo oder Freitag? Und es gibt Riots, das sind Bilder, die entscheiden meistens in der Breite, wenn es da Auseinandersetzungen, Krawall und so gibt, und der jetzt nicht irgendwie eindeutig von der Polizei ausgeht, ist es meistens so, dass es nicht gut in der Breite wirkt. Und dann gab es dann die Bilder von diesen Fingern, Fünf-Finger-Taktik und die Leute so bunt über so Felder, und das waren einfach so unglaublich starke Fotos oder Filme auch, ne? Und dieses Ikonografische, ich weiß, okay, aber jetzt habe ich keine Frage dazu.
Nee, aber ich finde, du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Klopperei, ne? Ist auch eine Standardsituation der Demo-Fotografie. Eine schwarz gekleidete Person wird verhaftet. In dem Bild siehst du grundsätzlich nicht, ob diese schwarz gekleidete Person vorher irgendwas gemacht hat, was für diese Verhaftung Anlass sein kann. Und das ja, also das finde ich zum Beispiel, natürlich sind schwarz gekleidete Personen mit, was weiß ich, Nietengürtel und vielleicht sogar noch einer Kapuze und einer Sonnenbrille nicht die Sympathieträger des breiten Publikums oder sie sehen auf jeden Fall erstmal nicht so aus. Und wenn sie dann irgendwie am Boden sind und irgendwie 2, 3 Polizisten drauf zugehen, drauf einschlagen, dann ist, glaube ich, eine der die normale Wahrnehmung ist, meine Güte, diese, da sind ja auch schon so Bilder hier in deinem Twitter-Feed, das ist eine Person, die ist so gewalttätig gewesen, da braucht man 3 Robocops, um die irgendwie in den Griff zu kriegen.
Und die Frage.
Ja, wie gehst du mit so einem Bild um?
Also grundsätzlich mal, ich kann das je nach Demo teilweise sehr gut verstehen, dass Menschen nicht erkannt werden möchten, entsprechend sich einheitlich schwarz kleiden. Also gerade wenn wir zum Beispiel von Blockaden einer Nazi-Demo reden, dann ist die Situation heute die, dass da genug Nazis mit Kameras rumlaufen, die versuchen, die Aktivisten zu fotografieren und zu outen, wenn es geht. Und da kann ich schon verstehen, dass man versucht, sich ja vielleicht auch zu vermummen, was in Deutschland leider verboten ist. Und so reicht es halt teilweise, dass man den Schal zu hoch zieht und dafür dann aus der Menge gezogen wird von den Cops und verhaftet wird, weil man sich vermummt hat. Ich habe da wenig Verständnis für, ehrlich gesagt. Noch weniger Verständnis dafür, wie brutal teilweise solche Verhaftungen stattfinden und ablaufen. Und ja klar, das sind dann natürlich in der Situation auch die Sachen, wo man versucht, als Fotograf draufzuhalten. Und ja, diese Polizeigewalt, die da tagtäglich stattfindet, auch zu dokumentieren vor allem.
Ja, also da habe ich auch noch einen Schwank. Also, aber da bin ich nach Berlin gekommen, irgendwann Ende der 90er, und hatte einen Presseausweis und war unterwegs als als Journalist, war der Nazi-Demo, Gegendemo am Alexanderplatz. Hab dort für eine Festnahme fotografiert, damals noch mit einer Kamera, die hatte so eine Diskette, also Digitalkamera, aber mit einer 3,5 Zoll Diskette. Folge dieses Fotos, ich hatte einen Presseausweis umgehängt und hab dann auf einmal eine Faust im Gesicht gehabt, die Kamera auf dem Boden, kaputt getreten. Hab die dann die angezeigt, natürlich nie, wurde eingestellt, das Verfahren. Aber vielleicht kommt das nächste Standardsituation, Fotografen werden beim Fotografieren unschöner, unliebsamer Bilder behindert. Wie oft passiert das? In Deutschland oder ja.
Schon recht regelmäßig. Also ich hatte in der Tat letztes Jahr in Marzahn-Hellersdorf bei einer NPD-Demo das Vergnügen, von einem Trupp Cops so umgerannt zu werden, dass dabei ein Objektiv so im Wert von, ich glaube, 700 Euro kaputt gegangen ist. Ich habe in dem Fall ehrlich gesagt darauf verzichtet, irgendwen anzuzeigen, der eh nie ermittelt wird, weil ich in der Schnelle der Situation nicht gesehen habe, wer mich da jetzt umgerannt und zu Boden gestreckt hat. Wir hatten gerade kürzlich auch mal wieder eine Situation am Oranienplatz, wo ein paar Refugees festgenommen worden sind, diverse Pressefotografen dabei waren und ja, die Szenen, die dort stattgefunden haben, dokumentiert haben, und wir waren auch alle als solche Pressefotografen erkennbar, und ich glaube, es gab an diesem Tag jetzt niemanden von uns, der nichts abbekommen hat. Also das ging von den harmloseren Sachen, wie dass mal die Hand vors Objektiv gehalten wird, bis hin dazu, dass mir auch die Kamera ja quasi so aus der Hand geschlagen wurde oder in dem Fall sogar gegen den Kopf einer Person, die daneben stand. Und ein anderer Kollege hat auch einen Tritt in den Unterleib bekommen, während er dort fotografiert hat. Und ja, die Handhabe an der Stelle, im Grunde passiert halt eh nichts. Man kann sich beschweren und was für die Akten machen, aber ich glaube, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es dafür einem Kopf an den Kragen geht. Und naja, im Ausland, ich kann mich an eine Situation in Istanbul letztes Jahr erinnern. Das war am Tag nach der Räumung des Parks. Es waren für den Nachmittag diverse Proteste rund um den Taksim Square angekündigt, und es war eigentlich noch alles ruhig in den Straßen. Vor mir saß eine Gruppe von, ich weiß nicht, so 10 Menschen auf dem Boden. Teilweise hatten sie Gasmasken auf. Und ja, es war im Grunde noch alles friedlich. Es kam dann, glaube ich, eine Ankündigung der Polizei, dass die Menschen sich entfernen sollen. Als nächstes flog dann auch schon die Tränengasgranate in die Menschenmenge. Daraufhin kamen dann irgendwie Cops in Zivil auf die Demonstranten zu, haben ihnen die Gasmasken vom Gesicht gezerrt und sie festgenommen. Das war die Situation, die ich dann fotografiert habe. Und ja, eigentlich, bevor ich recht realisiert habe, was ich da gerade fotografiere, zerrten mir dieselben Zivilcops auch meine Gasmaske vom Gesicht und wollten mich, glaube ich, festnehmen. In der Situation hat mich dann, glaube ich, mein deutscher Presseausweis gerettet, wo sie dann festgestellt haben, na gut, einen deutschen Fotografen festzunehmen, kommt vielleicht nicht ganz so gut. Und so konnte ich dann nach einiger Diskussion meine Gasmaske wieder haben, meinen Presseausweis wieder haben und konnte weiterarbeiten. Ich habe an dem Tag aber auch gesehen, wie 1 bis 2 andere Fotografen, ich weiß nicht, welcher Herkunft, ich weiß nicht, ob sie einen Presseausweis hatten, aber schlichtweg festgenommen und mitgenommen worden sind und erstmal in irgendeinem Knast saßen.
Das heißt, ein türkischer Polizist respektiert dich als deutschen Fotografen im Rahmen einer Demo erstmal besser oder mehr als ein deutscher Polizist?
Ich glaube, dass allgemein ausländische Presse in solchen Situationen wahrscheinlich mehr Respekt genießt als die einheimische. Das heißt, ja, wenn ich auf einer deutschen Demo mit einem deutschen Presseausweis stehe, ist das vielleicht jetzt weniger der große Deal, als wenn ich jetzt im Ausland als deutscher Fotograf oder allgemein ja, als ausländische Presse vertreten bin.
Mich interessiert noch der Fall, den du gerade angesprochen hast. Am Oranienplatz hast du, glaube ich, gesagt, Polizisten greifen auch und nicht nur vereinzelt, sondern offensichtlich gezielt und wiederholt oder mehrfach Fotografen an. Ja, so treten deinen Kollegen in den Unterleib, schlagen deine Kamera weg. Ihr seid ja eigentlich diejenigen, die darauf spezialisiert sind, genau sowas zu dokumentieren. Warum schaffen die es, dass ihr nicht in der Lage seid, euch gegenseitig auch durch, nicht nur mit der eigenen Kamera, sondern vielleicht auch mit der eigenen Kamera die Kollegen zu schützen? Also sowas wie Pressefotograf wird in den Unterleib getreten. Ich meine, das Bild, das kriegst du aber verkauft.
Wäre jetzt ja, so meine. In der Tat, das wäre natürlich so, glaube ich, auch der Idealfall, dass wir das ordentlich dokumentieren können. Genau das versuchen die Cops ja damit wiederum auch zu verhindern. Das heißt, wenn ich selbst gerade irgendwie die Hand vor der Linse habe oder mir selbst gerade ein Cop die Hand aus der Kamera schlägt, dann kann ich in der Zeit schlecht dokumentieren, wie dem Kollegen Ähnliches passiert. Das ist, glaube ich, am ehesten das Problem an der Stelle, dass eben es ihnen teilweise dadurch schon gelingt, genau diese Fotos auch zu verhindern.
Das heißt, das sind keine Sachen, die im Eifer des Gefechts mal aus Versehen passieren, sondern das ist gezielt und konzertiert, dass da auf die Presse auch losgegangen wird.
Ja, ich glaube, in dem Fall, an dem Tag am Oranienplatz, war das relativ gezielt und bewusst und kein Versehen. Also, das wären ein paar Versehen zu viel, glaube ich.
Gibt aber auch, ne? Oder du würdest sagen, in anderen Situationen kann man das auch mal unter. Ich meine, du begibst dich ja in eine Küche, in eine Küche, wo gerade gekocht wird. Das ist natürlich klar, dass du auch mal irgendwie so vielleicht mal was abkriegst. So, das ist, glaube ich, Teil des Berufsrisikos. Man kann nicht erwarten, dass sich alles irgendwie um dich herum bewegt. Aber ich denke halt, man erkennt ja dann auch mit der Erfahrung vor allem den Unterschied zwischen, okay, dieser Polizist hat mich gerade umgerannt, weil er wirklich gerade auf eine andere Person zugerannt ist, die er jetzt irgendwie gerade berechtigt oder nicht angreift. Oder dieser Polizist hat gezielt, während seine 15 Kollegen eine andere Person verkloppen, nichts anderes zu tun gehabt, als mich spezifisch an genau meiner Arbeit zu hindern.
Ja, absolut. Also shit happens. Ich will nicht sagen, dass jetzt alles immer Absicht ist, aber ja, ich glaube, den Unterschied merkt man schon, ob man jetzt gerade bewusst einen Schlag gegen die Kamera kriegt und man sich eigentlich Auge zu Auge gegenübersteht und der Cop ganz genau sieht, dass wir als Pressefotografen dort gerade unseren Job machen und uns teilweise ja im Grunde auch schon kennen. Es sind ja dann doch eigentlich, zumindest in Berlin, immer wieder die gleichen Fotografen, die im Grunde den gleichen Einheiten an Cops gegenüberstehen. Und ja, ganz ehrlich, ich glaube, die kennen uns irgendwann und wissen schon ganz genau, dass wir Pressefotografen sind. Und ja, dann glaube ich da eigentlich wenig an Versehen an so einer Stelle.
Vielleicht noch bei Demofotografie, es gab doch mal irgendwann auch so einen Skandal, ich weiß nicht, wie lange das her ist, gar nicht so lange, wo eben die Polizei versucht hat, an Fotografien ranzukommen von Pressefotografen. Wo dann, ist das eine Gefahr eigentlich? Also wenn ich da auf einer Demo bin, es gab ja früher Kameramann Arschloch, dass die Demo irgendwie ich auch keine Lust hatte, dass glatt fotografiert wird. Mittlerweile, glaube ich, wandelt sich das mit dadurch, dass man eben Situationen besser dokumentieren kann und eben auch vielleicht manchmal froh ist, dass Presse da ist und auch manches Schlimmeres verhindert, weil sie da ist. Also, aber es gab doch mal so einen Fall, wo bei mehreren Fotografen eingeritten wurde, um irgendwelche Straftaten aufzuklären. Das war die offizielle Argumentation.
Ich kann mich da auch dran erinnern, das war nach Blockupy in Frankfurt. Dort in Frankfurt ist, glaube ich, ein Polizist schwer verletzt worden. Und der Staatsanwaltschaft ging es dann darum, bei diesen Hausdurchsuchungen zusätzliches Bildmaterial sicherzustellen. Bildmaterial, was wir Fotografen oder Kollegen von mir vielleicht hatten, aber dann bewusst nicht rausgegeben haben. Uns geht es ja in solchen Situationen auch eigentlich immer darum, in der Tat jetzt die Demonstranten nicht zusätzlich in Schwierigkeiten zu bringen. Ich versuche bei meiner eigenen Arbeit eigentlich immer darauf zu achten, wenn es irgendwie geht, dass ich ja die Person vielleicht auch einfach so fotografiere, dass man das Gesicht vielleicht jetzt nicht unbedingt sieht, um da eine gewisse Anonymität auch noch zu wahren. Und ja, natürlich macht man im Eifer des Gefechts auch mal Bilder, die man ganz bewusst so nicht rausgeben würde. Und ich denke mal, darum ging es der Staatsanwaltschaft. Und ich persönlich archiviere meine Fotos, die ich auf Demos mache, alle verschlüsselt. Das heißt, ja, ich kalkuliere das durchaus ein, dass vielleicht irgendwann auch bei mir sowas mal sein könnte, dass plötzlich es klingelt und heißt Hausdurchsuchung. Dann möchte ich halt in der Tat verhindern, dass meine Fotos in die falschen Hände fallen. Und ich glaube, das machen eigentlich die meisten von uns so. Und wenn ich mich recht erinnere, ist es der Staatsanwaltschaft trotz der Hausdurchsuchung auch nicht gelungen, an das mit Bildmaterial zu kommen, worauf sie aus waren.
Ist ja auch, ich finde das relativ unverschämt von zu sagen, also dahin zu gehen und den Journalisten eigentlich zu einem Hilfspolizisten zu machen. Also wenn die Polizei filmt ja auch schon ganz ordentlich viel und also das ist ja auch so eine, das nimmt der Presseaufgaben wahr und dann nachher gehe ich hin und sage, okay, und jetzt schön, weil du ja Vertrauen genießt, mehr als unsere Kameraleute, gib mal dein Material her, ne? Also es ist ja durchaus fragwürdig, das auch zu machen.
Ja, man könnte aber auch argumentieren, dass es fragwürdig ist, dass jemand von der Presse hingeht, Fotos macht und bestimmte Fotos zurückhält, die unter Umständen, ich meine, das ist natürlich eine völlig affige Spekulation, ein Beweis sind für eine Straftat einer anderen Person. Ne? Also wenn du in einer nicht politischen Situation eine Straftat fotografierst, dann wärst du ja auch angehalten, dieses Beweismittel zur Verfügung zu stellen. Also naja. Ich meine, so argumentiert ja die Gegenseite. Deswegen würde ich das jetzt auch gerne zumindest dokumentiert wissen, dass, also ich finde schon, dass man sich mit der Frage auseinandersetzen muss, wenn dann ein Fotograf hinkommt und quasi Fotos mit Agenda macht. Anders kannst du es ja nicht bezeichnen, wenn du bestimmte Bilder zurückhältst und andere nicht. Also den Vorwurf, den kriegst du ja sich, also den Vorwurf hörst du ja sicherlich nicht zum ersten Mal.
Naja, aber in der Tat, wenn alle Fotografen, die dort ihrer journalistischen Tätigkeit nachgehen, jetzt den Hilfs-Sheriff machen und ihre Bilder der Polizei geben, ich glaube, dann hättest du in kürzester Zeit die Situation, dass niemand von uns mehr auf diesen Demos gefahrlos, sofern das überhaupt möglich ist, fotografieren kann. Wir sind in der Tat ein bisschen darauf angewiesen, dass so ein gewisses Vertrauen da ist, auch zwischen Demo-Teilnehmern und uns.
Wie stellt man das her?
Naja, also ich persönlich versuche es eigentlich so zu halten, dass ich meine Fotos auf Demos in der Tat nie irgendwie aus der Hüfte schieße oder jetzt mit dem langen Teleobjektiv, sondern eigentlich so fotografiere, dass die Leute, die ich fotografiere, mich auch wahrnehmen und ich ihnen im Grunde damit die Möglichkeit auch gebe, mir zu zeigen, du, ich möchte gerade nicht fotografiert werden. Da bin ich dann der Letzte, der diesem Wunsch nicht Folge leistet. Also wenn sich jetzt jemand irgendwie, wenn ich die Kamera hochnehme, direkt wegdreht, ja, dann merke ich, okay, das ist jetzt uncool. Und dann gibt's da eigentlich auch keinen Grund, da trotzdem drauf zu halten. Und ja, dann in hektischen Situationen, geht's mir, glaube ich, schon darum, einerseits die Situation festzuhalten, was gerade passiert, aber jetzt nicht unbedingt so, dass die Person eindeutig identifizierbar ist. Und ja, ich glaube, wenn wir das ständig so machen würden, dass ständig Leute wegen unserer Fotos vielleicht am Ende im Knast landen, dann wäre es, glaube ich, nicht mehr möglich, auf Demos zu fotografieren. Und ja, wie gesagt, ich glaube, es ist wichtig, dass da so ein gewisses Vertrauen besteht, dass wir eben nicht Polizei sind und nicht der Kameramann von der Polizei, sondern ja, dass wir die Situationen festhalten, aber jetzt nicht einzelne Leute ans Messer liefern.
Ja, also denke ich, ist ein wichtiger Punkt, der auch genannt werden muss. Also das heißt, das Vertrauen der Menschen, nicht nur der Personen, die da sind, sondern letztendlich ja auch eurer Kunden und der Betrachter und der Öffentlichkeit, die ihr informiert, muss ja eben auch sein, dass ihr dort ja eben einen Schutz wahrt und gleichzeitig einen Schutz genießt, der den ihr halt auch aus einem gewissen Grund habt. Und das heißt, um die eigene Neutralität zu sichern, kann man eben auch, oder vor allem auch um die eigene Perspektive überhaupt zu ermöglichen, kann man natürlich nicht in den Ruf geraten, dass jedes Foto, was man macht, potenziell eben jemanden ans Messer liefert. So, das ist also natürlich wichtig, dass ihr eine Auswahl trefft und unter eben in einem gewissen Rahmen eben auch sagt, okay, dieses Bild ist nicht Teil meiner der Dokumentation, die ich der Öffentlichkeit liefere. Wobei natürlich immer trotzdem der Teil, die Frage im Raum steht, ob du dieses Bild quasi vorenthältst. Ne? Aber gleichzeitig, um das mal mit einem Textjournalisten zu vergleichen, der schreibt ja auch seinen Bericht über eine kleine Auswahl von Dingen, die er an dem Tag erlebt hat, und nimmt eine ganze Menge, die er gesehen hat, bewusst nicht mit rein oder auch unbewusst nicht mit rein und zeichnet am Ende ein Bild, was er als Artikel abliefert, der von diesem Tag berichtet. Und ein Fotograf hat natürlich irgendwie dieses als objektiv und wahrgenommene Mittel des Fotos, was eben, und das war, glaube ich, auch das Beispiel, wo ich vorher gerade schon ein bisschen drauf hinaus wollte, ist halt so dieses: Person wird gewaltsam verhaftet, sieht häufig martialisch aus und du kannst relativ, es sind irgendwie 3 Klicks sind der Unterschied zwischen, man sieht, wie diese Person gerade dieser Person gerade Gewalt angetan wird, und man sieht, dass sie gerade einen Arm, was weiß ich, nach außen bewegt, und es könnte der Eindruck entstehen, dass diese gerade noch im mitten dabei ist, einen gewaltsamen Angriff durchzuführen. Natürlich entscheidest du dich für eines der 3 Bilder, das eben deine Erfahrung dieser Situation besser wiedergibt.
Oder richtig? Ja, wo ich das auch schwierig finde, also da gab's, es gibt ja Bilder, da hast du eine, du siehst nur ein Video einer brutalen Festnahme und dann kommt sofort, ja, da sieht man gar nicht, was davor passiert ist. Aber hey, wenn irgendjemand unbewaffnet irgendwie rumläuft und ich kann auf dem Video nicht sehen, dass er irgendwie gewalttätig mit, dann muss ich nicht mit 5 Polizisten zusammentreten. Das ist auch dann nicht verhältnismäßig, wenn einer einen Stein geworfen hat davor, ja. Also, das hängt ja, das eine rechtfertigt ja nicht das andere. Also, Polizeigewalt ist ja nicht, aber sollten wir weg von diesem Polizeigewalt-Ding zurück zur Fotografie.
Weißt du von welchem Vorfall wir gerade gesprochen haben? Dem beim Görlitzer Park?
Ich kann mich daran erinnern, das war, glaube ich, auch im Rahmen dieser Proteste rund um die Urlauer. Und ja, ich kann mich auch an dieses Video noch erinnern, ja.
Weil das müssen wir schon nochmal verlinken. Das fand ich schon eine sehr interessante Debatte um diese Dokumentation, um die Bilddokumentation, ja. Weil du, wie lang war dieses Video? Irgendwie 5 Minuten oder so, ne? Oder noch länger. Und die kloppen da diesen Menschen irgendwie
mit
zusammen.
Mit der Clownsmaske, Nase.
Mit der Clownsnase zusammen, der irgendwie wirklich nun nichts macht, was irgendwie Gewalt rechtfertigt. Und sofort wird dann, ja, aber kurz davor hat er ja noch irgendwie Steine geworfen und sie.
Steine waren es nicht, war irgendwas anderes.
Oder war aber gewalttätig, ne? Der hat ja mehrere Polizisten vorher noch irgendwie.
Platzverweis hat er bekommen, weil er da irgendwie rumgestresst hatte, glaube ich.
Ja, aber irgendwie, genau, das war schon, das war eine sehr interessante Debatte um solche Bilder, ja. Das ist dann sofort, wenn du mal wirklich eine ungeschnittene Dokumentation lieferst, dann irgendwie sofort die Leute anfangen, ja, davor, aber da war der ja so und so. Naja, ist ein spannendes Thema. Wollen wir uns denn mal langsam aus dem deutschen Demo-Bereich nochmal aufs internationale Parkett begeben?
Wobei das
vielleicht noch, hört man nicht.
Wobei das natürlich, also nochmal um die deutsche Demos, es wird, also was mich sehr stört, ist eigentlich, es wird immer der Eindruck erweckt, als sei das hier alles total super, läuft hier, unsere Demokratie ist alles super sauber, alles ganz toll. Ich finde das ganz spannend, wenn ich also im Ausland Polizeigewalt sehe, die dann in Ländern, wo es gerade opportun ist, wird es sehr schnell. Ist das die böse Polizei, die hier Menschenrechtsverletzungen und sonst wie? Und da gehst du in Kreuzberg irgendwie demonstrieren, kriegst Pfefferspray rein, obwohl du in der Sitzblockade bist oder so. Also das ist ja schon, das ist, vielleicht kannst du da auch was zu erzählen. Du hast jetzt auch Istanbul gesehen. Okay, Gaza ist jetzt keine Demo gewesen, aber warst ja auch bei anderen Protesten. Ich habe hier noch welche in Calais gesehen.
Ja, mir geht das ja ähnlich, dass ich mich manchmal wundere, ich nehme vor Ort sehr ähnliche Situationen wahr. Ich sehe auf der einen Seite Demonstranten, auf der anderen Seite Polizeigewalt. Das haben wir hier in Deutschland genauso häufig. Und ja, in Deutschland landet dann in der Bild-Zeitung am Ende die Schlagzeile, die Linkschaoten legen irgendwie Kreuzberg in Schutt und Asche. Und die gleiche Situation in Istanbul, da sind es die friedlichen Regierungskritiker, die gegen Erdogan demonstrieren und niedergeknüppelt werden. Und ja, die Situationen gleichen sich und die Polizeigewalt auch und das martialische Auftreten auch. Und wir haben ja jetzt auch kürzlich in Ferguson gesehen, wie das dann wirklich teilweise aussieht. Also da steht man im Grunde halt schon auch dem Militär gegenüber mittlerweile, oder ja, zumindest die Unterschiede sind nicht
aber mehr. Aber Ferguson so ist schon auch von all deinen Erfahrungen, mhm, also, du warst jetzt nicht, aber alles, was du in Bildern gesehen hast,
genau,
schon das Heftigste an martialisch, also, oder?
Ja, also mich persönlich hat jetzt das in Ferguson gar nicht so sehr überrascht, um ehrlich zu sein. Ich fand es ganz gut, dass es in der Tat, glaube ich, medial recht viel Aufmerksamkeit bekommen hat und doch, glaube ich, viele Leute so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Hoffe ich jedenfalls. Und mich persönlich hat Ferguson, und ja, ich kenne Ferguson jetzt nur von Fotos, von Livestreams, von Videoaufnahmen. Ich war selbst nicht dort. Aber mich persönlich hat Ferguson sehr an Istanbul erinnert und die Situationen waren, glaube ich, teilweise ziemlich vergleichbar. Auf der einen Seite relativ wenige Demonstranten in den Straßen, friedliche Demonstranten. Auf der anderen Seite die Cops, die so unglaublich viel Tränengas verschossen haben. Und ja, da fragt man sich in der Tat, so ist das verhältnismäßig, auf friedliche Demonstranten so zu reagieren, weil sie nicht nach Hause gehen. Um was anderes ging es ja teilweise gar nicht.
Aber du meinst, das ist generell, ist das eine Tendenz, oder? Diese Militarisierung, dieses aufgerüstete.
Ich glaube schon. Ich glaube, das sehen wir im Endeffekt auch hier in Deutschland, dass zumindest die Polizeipräsenz immer größer wird. Wenn ich sehe, wie irgendwie halbe Stadtteile jetzt abgeriegelt werden, naja, vielleicht nicht ganze Stadtteile, aber Sperrzone rund um die Ohlauer Straße. Jetzt im Augenblick haben wir eine Sperrzone in der Gürtelstraße. Auch die Presse darf dort im Augenblick nicht mehr rein.
Auch wieder nicht, auch in der Gürtelstraße.
Ganz genau, da hilft mir auch der Presseausweis nicht. Da heißt es, bitte draußen bleiben. So im Grunde in dem Bereich, wo man auch nichts mehr wirklich sieht. Wo ich nicht wirklich darüber berichten kann, was gerade passiert. Was auf dem Dach passiert, weiß sowieso, glaube ich, gerade keiner so richtig. Ja, ich glaube, damit versucht die Polizei so ein bisschen ihre Sichtweise durchzudrücken, weil wer kann die Pressemeldung jetzt überprüfen? Wir sind halt nicht drin, wir können nicht gucken, was da passiert. Wir können nicht aufs Dach gucken. Und ja, das ist im Augenblick, glaube ich, eine Tendenz, die ich hier in Deutschland sehe, die ich hier in Berlin sehe, dass die Presse so ein bisschen rausgehalten werden soll oder zumindest nur noch fernab vom Geschehen berichten kann. So ein bisschen dann darauf angewiesen ist, was der Pressesprecher der Polizei sagt. Und ja, das ist halt lächerlich.
Was habt ihr denn für Möglichkeiten, euch dagegen zu wehren? Also ich meine, das ist ja eine so eine drastische Beschneidung der Pressefreiheit, kann ja sicherlich nicht einfach geschehen ohne eine vernünftige Rechtfertigung. Oder also haben da Kollegen oder vielleicht du selber versucht, das irgendwie zu verhindern, in Frage zu stellen, dagegen irgendein Eilverfahren oder sowas angestrengt, oder ist es aussichtslos, weil einfach immer gesagt wird, Gefahrenabwehr, wir haben Angst, dass euch, was weiß ich, ein Flüchtling auf den Kopf fällt oder was auch immer. Das waren doch, glaube ich, die Argumentation, die da so vorgetragen wurde, oder?
Wenn ich mich recht erinnere, hat die Taz versucht, einen Eilantrag durchzukriegen, als die Besetzung der Olauer Schule war. Sie sind damit, glaube ich, gescheitert. Ich bin jetzt selbst kein Jurist und kann mich auch nicht mehr an die Details erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß jetzt nicht, wie das begründet worden ist. Aber soweit ich mich erinnern kann, ist die Taz damit gescheitert. Das heißt, der Polizei wurde Recht gegeben, dass es in Ordnung ist, die Presse auszusperren. Und ich glaube, Ähnliches passiert gerade rund um die Gürtelstraße. Auch da gab es, glaube ich, jetzt einen Eilantrag, der auch gescheitert ist. Und wir stehen immer noch draußen. Und ja.
Das ist ja nicht akzeptabel eigentlich. Also das würde mich dann schon mal interessieren. Das müssen wir dann nochmal, schreiben wir nochmal mit in die Shownotes, mit welcher Begründung solche Einschränkungen dann irgendwie offensichtlich auch Bestand haben können. Weil diese Argumentation fand ich natürlich irgendwie, weiß ich als es noch um die Schule ging, da wurde halt ungefähr das vorgetragen, ne? Diese Menschen.
Wir wollen hier kein Gladbeck, war doch die Argumentation. Also jetzt mal ganz auf den Punkt gebracht, ne? Also so, ihr wollt doch nicht hier mit den
da haben sie noch versucht, irgendwie über Gefahrenabwehr oder so zu argumentieren. Was natürlich, aber okay, die Situation um diese Refugees wollen wir nicht zum Thema der Sendung machen. Da wollten wir uns eh nochmal erkundigen, ob wir da nicht vielleicht jemanden finden. Aber da passieren ja echt sehr, 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 sehr spannende Dinge. Ne? Was hat jetzt unser Innensenator in Berlin? Hat ja quasi mit denen einen Vertrag geschlossen über bestimmte Bedingungen, die er erfüllen wird. Und unter Anerkennung dieser Bedingungen haben sich die Personen ja dann von dem Dach herunterbewegt, wenn ich das richtig erinnere. Und jetzt fühlt er sich nicht mehr daran gebunden, weil er das von einem Vertreter hat unterschreiben lassen.
Eine falsche Senatorin.
Ja.
Genau. Die hätte gar nicht unterschreiben können.
Das ist ein Skandal. Also okay, einer der vielen Skandale in dieser Stadt. Aber wir wollen uns aus Deutschland wegbewegen und sagen, okay, wir haben jetzt einen guten Eindruck von der Demo-Fotografie, der naturgemäß hauptsächlich von linken Protesten geprägten deutschen Demo-Landschaft, und wollen uns jetzt langsam mal ins Ausland bewegen, bis wir dann irgendwann den demokratischen Prozess verlassen und beim bewaffneten Konflikt sind. Wie waren denn deine Erfahrungen in Istanbul, ja, in einem Land, in dem man jetzt, sag ich mal, Pressefreiheit, so will es unsere Wahrnehmung oder unser Narrativ, was wir in Deutschland irgendwie so glauben, Pressefreiheit gibt es da ja nicht. Bei uns gibt es die ja schon. Ne? Und da ist ja die Presse gleichgeschaltet und die eine große Partei und viel Gewalt gegenüber den Demonstranten. Was war da, wie unterscheidet sich das von den Erfahrungen, die du in Deutschland jeden Tag auf der Straße gesammelt hast?
Ach, um ehrlich zu sein, ich finde, die Unterschiede sind jetzt gar nicht so groß. Im Grunde fühlte ich mich in Istanbul mit meinem ausländischen Presseausweis, mit meinem deutschen Presseausweis fast manchmal ein bisschen sicherer als, also zumindest der Repression der Polizei gegenüber sicherer als hier in Deutschland, wo ich nur irgendein Fotograf bin und der vielleicht auch mal was abbekommt oder auch mal verhaftet wird. Auch solche Situationen gibt es ab und an mal in Deutschland. Und klar, ich möchte jetzt, glaube ich, kein Lokaljournalist in der Türkei sein. Ich glaube, das ist in der Tat, da ist man wahrscheinlich der Repression wesentlich schutzloser ausgeliefert als ausländischer Fotograf, der nur mal für ein paar Tage nach Istanbul kommt und dann auch wieder weg ist. Gut, Istanbul war natürlich die Situation, dass sehr, sehr viel Tränengas im Einsatz war. Aber darauf kann man sich als Fotograf auch ganz gut vorbereiten und schützen. Ich hatte mir in Berlin eine entsprechende Atemschutzmaske gekauft. Ich hatte einen Helm dabei. Es war für mich...
Atemschutzmaske, nimmt man da eine ganz normale? Oder gehe ich da in den Laden und sage, ich brauche was gegen Tränengas?
Naja, das ist jetzt nicht speziell gegen Tränengas. Es ist halt irgendwie eine Vollmaske mit einem entsprechenden Filter. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, was für ein Filter da dran hängt, aber ich habe die in der Tat hier in Berlin bei einem Laden gekauft, der, glaube ich, sonst so Abfallentsorgung macht oder sowas. Mhm. Oder Ausstattung für Abfallentsorger.
Also es war schon eine, die richtig ans Gesicht ansetzt, oder war es jetzt so eine genau. 1,50-Maske?
Nee, das ist eine Vollmaske, richtig mit Filter, und darunter merkt man dann in der Tat gar nicht mehr so viel. Also wenn man sie direkt im Vorfeld aufsetzt, dann kann man sehr gut in dieser Situation arbeiten. Dann ist man vielleicht ein bisschen dadurch behindert, dass man das Visier vor den Augen hat und die Kamera ein bisschen anders halten muss, als man es gewohnt ist. Aber das Tränengas selbst ist dann eigentlich kein Problem. Gut, man atmet etwas schwerer unter der Maske, aber daran gewöhnt man sich ehrlich gesagt, und so ließ es sich ziemlich gut arbeiten.
Was muss man ausgeben für eine effektive Gasmaske?
Ich glaube, die hat circa 180 Euro gekostet.
Okay, ja, dann das ist dann ein ernstzunehmendes Modell. Ich weiß, dass du so ab 70 kriegst du so ja. die Respirator, die halt dann aber nicht die Augen mitschützen, so dass die bei Graffiti-Sprühern ganz beliebt sind. Und das heißt ja dann, das ist ja dann schon militärische Ausstattungsqualität.
Das sind wahrscheinlich ähnliche Masken, wie sie die Polizei in der Situation auch trägt, ja.
Also diese Masken, die so über das ganze Gesicht gehen und dann ein oder zwei Filter haben
an
der Seite.
Schön, schön. Ja, Tränengas in Deutschland sehr selten gesehen eigentlich, oder? Also wir machen eher Pfefferspray inzwischen, oder?
Genau. Es gibt immer mal wieder Polizei, die diese Tränengaskartuschen noch dabei hat. Ich sehe in der Tat es in Berlin eigentlich gar nicht mehr, also zumindest von den Berliner Polizisten nicht. Teilweise haben wir ja auch Einheiten aus anderen Bundesländern zu Gast, gerade bei so Sachen wie der Ohlauer Straße.
Zu Gast bei Freunden.
Ja. Und da sieht man es schon ab und an mal, dass sie es dabei haben, aber ich glaube, das soll so ein bisschen einschüchternd wirken, weil die Waffe ist relativ groß und diese Tränengaskartuschen auch, und ich glaube, das soll in erster Linie wahrgenommen werden, und ich sehe jetzt eher selten, dass Polizei Atemschutzmasken griffbereit hätten, von daher, ehrlich gesagt, das Tränengas einzusetzen, ohne selbst eine Maske zu haben, wäre jetzt auch nicht so klug.
Nee, das sind auch Polizeitaktiken. Soweit ich das beobachtet habe, ist es einfach so eine, also französische Polizei zum Beispiel, die machen einfach, mit denen kommst du eigentlich nie in Kontakt. Also ganz selten, außer sie sind in Zivil auf einmal um dich rum. Aber eigentlich sind die eher so auf Fernkampf und schießen dir die ganze Zeit Tränengas ab. Italien eigentlich auch ähnlich. Istanbul war ja auch so.
Genau.
Irgendwo sammeln sich Menschen, dann fährt irgendwo entweder ein Wagen vor und die schießen aus diesem kleinen Kanonenwagen oder eben aus der Hand das raus. Die waren ja auch eher auf Fernkampf. Das hast du ja nicht so gesehen, außer du bist rumgelaufen, die standen da an Ecken oder so. Aber eigentlich bist du als Demonstrant hier in Berlin, hast du ja sofort immer gleich Vollkontakt. So aus der Nähe, und dann kriegst du aus diesen 800 Milliliter Kartuschen das Pfefferspray rein. Ist so eine unterschiedliche Polizeitaktiken. Also in Berlin habe ich das letzte Mal Tränengas 2001, glaube ich, beim 1. Mai oder so. Ich glaube, danach war das eigentlich, habe ich es nicht mehr gesehen.
Ja, es ist sehr lange her, dass in Berlin Tränengas eingesetzt worden ist. Ich persönlich kann mich, glaube ich, gerade gar nicht mehr dran erinnern. Ja, die Taktik ist eine ganz andere. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, in Istanbul ging es in der Tat so, meistens auch mehr darum, die Leute einfach zu vertreiben oder zurückzudrängen.
Oder auseinanderzutreiben, hatte ich.
Auseinanderzutreiben, ja, genau.
Keine größeren Menschengruppen zuzulassen, alle in alle Richtungen immer zu vertreiben, damit die sich nicht zu einer Menge formieren, die dann irgendwann zu stark oder zu groß ist oder auch nur ein gutes Foto macht. Auf der Istiklal oder so, wenn man da einmal irgendwie die Straße voll hat, ist natürlich das ist natürlich dann sofort wieder ein Bild, was um die Welt geht. Und genau an diesem Tag, wir reden ja eigentlich vom Sonntag, da ging es ja vor allem darum, dass das eine große Bild sein musste, Erdogans große Versammlung, die er da irgendwie mit seiner Partei hatte, wo dann irgendwie auf einem riesigen Platz bis zum Horizont in alle Richtungen Menschen waren und dann halt möglichst sicherzustellen, dass es nirgendwo Bilder gibt. Das heißt, jeder Pressefotograf konnte nur Kleingruppen fotografieren mit einer schönen Tränengasschwade. Und das ist natürlich dann immer Symbolfoto. Kleingruppen lieferten sich Gefechte mit der Polizei, während die große Mehrheit der Bevölkerung gerade für Erdogan demonstriert. Ne? Das, ich denke, das war das Bild, in das sich das da auch so eingehört.
Ich würde noch mal
mit einem unglaublichen Erfolg eigentlich, oder?
Einen Schritt zurückgehen eigentlich auf dieses, du gehst jetzt in eine Stadt, wie gehst du eigentlich vor? Also Istanbul, du merkst, okay, da ist jetzt gerade, da ist was los, das interessiert dich, du wirst da hin, du wirst da Fotos machen. Wie ist da die Vorbereitung? Fliegst du da einfach hin und läufst da zum Taxi oder wie kann man sich das vorstellen?
Na, in dem Fall Istanbul war in der Tat so ähnlich, ja. Da war die Vorbereitung in erster Linie hier in Berlin noch eine Atemschutzmaske aufzutreiben, die ich bis dahin nicht hatte. Und mein persönlicher Eindruck war in der Tat, der sich dann vor Ort auch irgendwo bestätigt hat, dass man problemlos einreisen kann, dass man problemlos vom Flughafen zum Taksim Square kommt. Wir hatten dort direkt ein Hotel, das heißt, wir hatten auch so ein bisschen den Vorteil, dass uns die Polizisten nach diversen Diskussionen an den Tagen, wo es dann zur Sache ging, auch irgendwann doch zu unserem Hotel durchgelassen haben, was sonst, glaube ich, auch nicht der Fall gewesen wäre, wenn wir nicht dort gewohnt hätten, dann hätte man uns vielleicht auch eher weggeschickt, so. Aber das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Und ja, da war jetzt die Vorbereitung nicht so groß. Da muss man sich natürlich in anderen Situationen, in Kriegssituationen ein bisschen mehr Gedanken machen. In Istanbul war jetzt die persönliche Sicherheit nicht ganz so das Problem und von daher auch die Vorbereitung nicht so wichtig.
Das heißt, du bist jetzt nach Gaza gegangen. Also ist das die logische Steigerung von Demo-Fotografie zu Kriegsfotografie?
Krawalltourist.
Nee, das hat ja auch schon was Kriegerisches. Demonstrationen mit Ausschreitungen. Also in Istanbul hat man sich ja auch erinnert gefühlt mit diesen Kanonenschlägen, wirst du auf einmal wirst beschossen und es ist alles schon gefährlich, aber es ist ja nochmal eine andere Stufe, dorthin zu gehen, wo wirklich Raketen und Bomben
fallen. Das ist richtig. In dem Fall war dann die Vorbereitung auch schon ein bisschen aufwendiger. Das ging dann damit los, dass wir uns in Israel, also wir sind zunächst nach Tel Aviv geflogen, haben uns dort eine Unterkunft gesucht, haben uns auch auf israelischer Seite als Presse akkreditiert. Man ist dort als ausländischer Journalist gebeten, sich beim Government Press Office in Jerusalem zu melden. Dort bekommt man einen temporären Presseausweis. Und das war so ein Teil der Vorbereitung. Wir haben uns dann in Israel in der Tat erst Schutzwesten organisiert, die wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht hatten.
Was für Schutzwesten? Also kugelsichere Westen oder?
Ja, mit Keramikplatten vorne und hinten. Das ist dann sogenannte Schutzklasse 4. Also das, was Bundeswehr auch im Auslandseinsatz tragen würde. Und dazu entsprechende ballistische Helme, Splitterschutzhelme. Und ja, das war so ein anderer Teil der Vorbereitung.
Das kann man in Israel einfach kaufen. Also da muss man ja auch schon wahrscheinlich zum Spezialbedarf gehen, oder? Also
ja, jetzt vielleicht nicht an jeder Straßenecke, aber es war in der Tat in Israel deutlich günstiger zu haben, als wenn wir das in Deutschland gekauft hätten. Und so haben wir dann für $1,300 pro Person einen Helm und eine schutzsichere Weste gehabt. Schusssichere Weste. Und ja, dann war die Frage, wie kommt man eigentlich nach Gaza? Und da haben wir uns in der Tat mit anderen Kollegen, die dort schon Erfahrung hatten, ausgetauscht. Der Prozess war dann der, dass wir uns in der Tat bei der GPO, diesem Government Press Office, quasi auf eine Liste haben setzen lassen für den Grenzübertritt von Israel nach Gaza. Die Grenze war zu dem Zeitpunkt geschlossen. Es gab nur diese Ausnahmeregelung für Journalisten, ich glaube auch für NGO-Mitarbeiter. Und da war der Prozess dann der, dass man sich für den nächsten Dienstag auf eine Liste setzen lassen konnte. Dann fuhr ein Bus von Erez nach Gaza, beziehungsweise man hat den Grenzübertritt von Erez erstmal zu Fuß gemacht, zur palästinensischen Seite. Dort fuhr dann ein Bus nach Gaza City. Und ja, man war dann auch irgendwie auf der Liste, dass man am Donnerstag wieder zurück konnte. Und es gab da so gewisse Zeitfenster, zu denen die Grenze für Journalisten offen war. Und ja, wir haben uns auf die Liste setzen lassen, bevor wir wussten, dass es einen Waffenstillstand geben würde. Wir sind dann in der Tat so am Dienstagmorgen aufgewacht und haben nochmal im Internet geschaut und stellten fest, es würde einen Waffenstillstand geben. So hatten wir in der Tat das Glück, dass wir 2 Tage in Gaza verbracht haben, wo Waffenstillstand herrschte, der auch gehalten hat, was vorab natürlich auch unklar war, ob dieser Waffenstillstand halten würde. Und ja, wir sind dann mit diesem Bus in Gaza City am Strand gelandet.
Wie groß war der Bus? Wie viele Journalisten waren da drin? Ist das jetzt so ein 90-Personen-Busliner oder eher so ein 10-Personen?
Nee, das waren in der Tat eine ganze Menge. Ich glaube, insgesamt auf der Liste für diesen Tag standen 75 Journalisten, die den Grenzübertritt machen wollten. Und ja, die wurden dann zum Strand in Gaza gebracht, wo eine Handvoll Hotels existieren, die ja im Grunde so als Journalistenhotels bekannt sind, die also auch der IDF, der Israel Defense Forces, der Armee bekannt sind. Das heißt, ja, als sicher gelten, auch in Zeiten des Beschusses, wo man zumindest davon ausgeht, dass es eine Vorwarnung gäbe, sollte Israel dort Bombardierungen durchführen oder was auch immer. Ja, in dem Bus machten wir dann Bekanntschaft, ja, wahrscheinlich mit der Hamas. Die Situation war die, dass wir unsere Pässe abgeben mussten, während wir noch im Bus saßen. Uns wurde dann, als wir ankamen, gesagt, wir sollen in die Lobby eines Hotels gehen. Da saß jemand, der uns als Minister of Interior vorgestellt worden ist und der ja jeden Einzelnen sehr interessiert fragte, wer wir sind, für wen wir arbeiten. Und die nächste Frage war dann auch, wer ist euer Fixer? Wir hatten uns in der Tat jemanden vorab organisiert. Fixer, vielleicht kurz als Begriffserklärung, sind im Grunde Menschen, die vor Ort einerseits wichtige Kontakte haben, eben dann in solchen Situationen auch Kontakte zur Hamas, also den Leuten, die dir als Journalist im Grunde gefährlich werden könnten. Und ja, die für dich übersetzen, die dich durch die Gegend fahren, die hoffentlich halt auch abschätzen können, was für dich als Journalist gefährlich werden könnte und ja, dir bestenfalls dabei helfen, halt dich sicher in einem Kriegsgebiet zu bewegen. Und ja,
wie kommt man an so einen Fixer? Hm? Wie kommt man an so jemanden ran?
Ja, in der Tat hatten wir vorab Kollegen gefragt, die schon mal dort waren. Und die hatten uns Leute empfohlen. Und ja, den haben wir dann kontaktiert. Und ja, das hat dann in der Tat $300 pro Tag gekostet. Hm. Und es war aber zu dem Zeitpunkt, als wir in Gaza waren, in der Tat, glaube ich, so, dass es tendenziell schwierig gewesen wäre, ohne Fixer zu arbeiten. Wie gesagt, uns wurde quasi bei der Einreise der Pass abgenommen und die Frage gestellt, wer ist euer Fixer? Und ich glaube, ja, der Fixer musste im Grunde so ein bisschen auch für uns bürgen, oder zumindest wird dann, glaube ich, einfach davon ausgegangen, dass wir unseren Fixer nicht in Schwierigkeiten bringen möchten. Und ja, dadurch versucht dann die Hamas wahrscheinlich so ein bisschen zu steuern, was du als Journalist siehst und worüber du berichten kannst. Was natürlich ein Problem ist, aber ja.
Der Grenzübertritt selber war problemlos? Also von der israelischen Seite?
Der war in der Tat problemlos. Es war Waffenstillstand sei Dank in der Tat sowieso problemlos an dem Tag. In anderen Situationen, was ich von Kollegen gehört habe, war es halt teilweise auch mal so, dass man länger warten musste, dass die Route auch nicht unbedingt hundertprozentig sicher ist, dass es halt auch passieren kann, dass man unter Beschuss gerät. Das war an dem Tag nicht der Fall, von daher war für uns die Einreise zu einer Zeit des Waffenstillstands ziemlich problemlos, ja.
Okay, und dann wurde euch euer Fixer vorgestellt.
Genau, den haben wir dann in Gaza City am Hotel getroffen. Und ja, dann haben wir uns in der Tat vor Ort noch ein Hotelzimmer gesucht. Und ja, dann ging es im Grunde auch schon los. Dann ja, haben wir angefangen zu arbeiten.
Und das heißt, Fragen... Wo geht's lang? Zeig uns mal was, oder also?
Ja, so ungefähr. Also das ist ja auch letztlich ein Punkt, dass der Fixer, den du dir suchst, natürlich auch so ein bisschen auf dem Laufenden sein sollte. Und in dem Fall hat das, glaube ich, ganz gut geklappt. Was gerade interessant ist zu sehen, wo du gutes Bildmaterial bekommst. Das sind ja letztlich Leute, die dann tagtäglich auch mit ausländischen Journalisten zusammenarbeiten, die also auch irgendwie ziemlich gut Bescheid wissen, was wir sehen wollen, was wir letztlich auch verkauft kriegen.
Also es ist jemand, der eigentlich auch schon so einen Presseblick hat, so einen Fixer.
Ich denke schon.
Der kommt dann und sagt, okay, ich habe besondere schöne Ruinen von Häusern oder hier kriegst du das zu sehen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, wir sind an dem Tag dann im Grunde schon so in die Gegend gefahren, die gerade so dem schlimmsten Beschuss ausgesetzt war, wo in der Tat so ein halber Stadtteil in Schutt und Asche gelegt worden ist und wo an dem Tag, es war der erste Morgen, an dem eine Waffenruhe in Kraft getreten ist, dann in der Tat Bergungsarbeiten liefen, so dass wir ja in der relativ kurzen Zeit, wir sind nachmittags angekommen, ich glaube gegen 14, 15 Uhr, und ja, haben dann vielleicht so für 2-3 Stunden noch gearbeitet an dem Tag. Und in der relativ kurzen Zeit, in der wir dort waren, haben wir dann auch mitbekommen, wie 2 Leichen geborgen worden sind und ja, kurze Zeit später dann auch beerdigt worden sind. Und ja, so die ersten Eindrücke an dem Tag waren in der Tat, dass überall Verwesungsgeruch in der Luft lag und ja, ein anderer Eindruck, dass man ständig das Surren von irgendwelchen Drohnen in der Luft hörte, trotz Waffenstillstand. Die man nicht sah, aber die da waren, weil man hörte sie überall und ständig in ganz Gaza.
Also die ganze Zeit steht irgendeine Drohne drüber oder mehrere.
Ja.
Sind die von Israel oder sind die Amerikaner da schon irgendwie zugange und schauen sich um?
Das ist eine gute Frage. Ich nehme an, dass das israelische Drohnen sind.
Wie war denn die Kommunikation mit dem Fixer? Also es ist natürlich schon doch wahrscheinlich für jetzt einen Fotojournalisten eine neue Erfahrung in einer Situation zu sein, dass eigentlich bekanntermaßen dein Umfeld, das ganze Land, in dem du dich gerade bewegst, nicht sicher ist. Gleichzeitig du aber natürlich mit diesem Fixer einen Führer hast, der nicht frei von einer politischen Agenda ist. Ja, dürfte nicht als Fixer agieren, wenn er nicht dafür sorgen würde, dass du entsprechende Bilder bekommst. Nun ist natürlich die Sache, in Gaza musst du wahrscheinlich nicht lange gehen, um diese Bilder zu sehen, die die Hamas auch in die Welt getragen haben möchte. Ja, das ist wahrscheinlich, muss man da nicht besonders spezifisch auswählen, wenn ich die Situation da jetzt momentan richtig einschätze. Aber wie war dein Gefühl im Verhältnis zu diesem Fixer? Also hast du irgendwie so ein Verhältnis zu dem aufgebaut, dass du sagst, meine Güte, ein Glück, dass der hier ist, um mein Überleben zu sichern? Oder hast du dem auch irgendwie Misstrauen entgegengebracht? Hast du gemerkt, wie der versucht hat, dich mal von dem Gehen in eine andere Richtung zu überzeugen? Hat er vielleicht ein bisschen zu oft über deine Sicherheit argumentiert in Situationen, wo du eher den Eindruck hattest, er wollte was anderes verheimlichen? Oder wie war so diese?
Na, zumindest war das Verhältnis so, dass, glaube ich, ja, relativ offen einfach gesagt worden ist, wenn es ein Problem gab oder wenn er der Meinung war, das wäre jetzt nicht gut, wenn wir das fotografieren. Wir hatten mal eine relativ konkrete Situation, dass wir an einem zerbombten Haus vorbeigefahren sind, einer zerbombten Villa. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau, wer dort gewohnt hat, aber es muss so vom Kontext her jemand von der Hamas gewesen sein. Und wir fragten dann in der Tat, ob es mal möglich wäre, hier anzuhalten. Und da war dann schon die sehr klare Ansage, don't even think about it. Wir haben dann in der Tat an der Stelle nicht weiter diskutiert, weil wir ja vor allem für dieses Foto einer zerbombten Villa, wo es sonst halt auch nicht viel zu sehen gab, jetzt das nicht eingesehen hätten, irgendwie ein Risiko einzugehen. Und du hattest in den Straßen, auch wenn du es vielleicht nicht offensichtlich wahrgenommen hast, schon, glaube ich, relativ viel Sicherheitskräfte in Zivil, die du vielleicht jetzt nicht direkt wahrnimmst, aber wo, glaube ich, ja, vor allem auch der Fixer teilweise schon recht bestimmt gesagt hat, okay, wir können jetzt hier zwar mal kurz anhalten. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da kamen wir an einer zerbombten Moschee vorbei und da standen zwei Menschen in Zivil davor. Und ja, das konnten wir dann schon fotografieren, aber die Ansage war so ein bisschen, naja, haltet euch da jetzt vielleicht nicht zu lange mit auf, macht euer Foto, lasst uns dann langsam weiterfahren, bevor die vielleicht misstrauisch werden, was wir hier machen. Und ja, ich glaube, es ist jetzt in vielen dieser Situationen dann auch nicht unbedingt klug, sich über das Gefühl des Fixers hinwegzusetzen. Ich denke, dass die schon relativ gut Bescheid wissen, was uns halt unter Umständen auch einfach dann doch gefährlich werden kann. Und ja, natürlich möchte ich irgendwie möglichst offen und neutral über sowas berichten, aber ich möchte mich dafür auch nicht unnötig in Gefahr begeben.
Wie ist denn das Straßenleben überhaupt in Gaza? Also ich war auch mal in Palästina, allerdings nicht im Gazastreifen. Und da liegt ja sowieso alles, also in Schutt und Asche. Ja, also das Land ist ja in einem Zustand, den man eigentlich als Europäer nur als irgendwie hier waren offensichtlich Auseinandersetzungen beschreiben kann und den man auch nirgendwo in Europa so sieht. Trotzdem sind natürlich jetzt die Bilder, die man gerade im Moment aus Gaza sieht, so weit, dass das sicherlich, das sind nur noch Trümmer, Straßenzüge oder Trümmerviertel, Trümmer Städte, in denen man sich wirklich jetzt kein Leben, geregeltes Leben oder sonst was vorstellen kann. Warst du in solchen Regionen oder findet in solchen Regionen statt tatsächlich noch irgendwie irgendwas wie ein Leben statt?
Also so krass klingt, ich glaube, die Leute haben sich zu einem gewissen Punkt daran gewöhnt. Gut, jetzt vielleicht nicht an das gewöhnt, was in den letzten Wochen und Monaten stattgefunden hat, aber ich weiß nicht, sie sind, glaube ich, gut darin, Dinge wieder aufzubauen und woanders hinzugehen und weiterzumachen. Was bleibt ihnen ehrlich gesagt auch groß anderes übrig? Es war in der Tat in der Zeit, in der wir dort waren, die Situation so, dass Stromversorgung im Grunde nur über Generatoren stattgefunden hat. Das hat in den Hotels am Strand ganz gut funktioniert, aber das sind natürlich auch die teuren Journalistenhotels. Ich denke mal, in anderen Stadtteilen von Gaza City ist die Situation schlichtweg die, dass es nur für kurze Zeitfenster Strom gibt am Tag, wenn überhaupt. Ein großes Problem war auch die Wasserversorgung. Du hast gerade in den Gebieten, die stark betroffen waren, natürlich die Situation gehabt, dass Leute irgendwie mit Kanistern durch die Gegend gelaufen sind und sich irgendwoher Wasser holen mussten. Und ja, das kann man sich in der Tat so als Europäer jetzt erstmal, glaube ich, kaum ein geregeltes Leben unter solchen Bedingungen vorstellen. Ich hatte schon den Eindruck, dass die Leute sich dort zu einem gewissen Maße dran gewöhnt hat.
Und da findet also ein in irgendeiner Form als regelhaft zu bezeichnendes Leben statt.
Na, zumindest.
Und wenn die Regel eben ist, morgens mit dem Kanister 2 Kilometer zu laufen, um für die Familie Wasser zu organisieren.
Zumindest an den Orten, die jetzt nicht ganz so stark betroffen waren oder wo die Bergungsarbeiten dann weitestgehend abgeschlossen waren. Naja, geregeltes Leben trifft's vielleicht auch nicht. Wenn irgendwie die Firma, wo man gearbeitet hat, in Schutt und Asche liegt, dann ist halt auch irgendwie mit geregeltem Job erstmal nichts. Aber ja, Gaza City wiederum, gut, es war wie gesagt Waffenruhe, aber dort hat schon eigentlich ein relativ normales Leben wieder stattgefunden. Da war normaler Straßenverkehr, die Cafés und Restaurants hatten offen.
Und habt ihr nur fotografiert oder auch Gelegenheit bekommen, euch mit Menschen auszutauschen?
Das ist natürlich kein immer
Interesse dran oder?
Das ist natürlich immer ein Teil der Arbeit, dass man natürlich auch mit Menschen vor Ort redet, dass man einen Eindruck von der Situation gewinnt, dass man natürlich auch versucht, das, was man gerade fotografiert, irgendwie einzuordnen, irgendwie in Kontext zu setzen. Wir können das, was uns vermeintliche Augenzeugen dann erzählen, natürlich nicht immer verifizieren. Wir wissen nicht genau, wie ist es wirklich abgelaufen. Wir sind mehrere Tage nach den Bombardierungen dort angekommen. Wir haben im Grunde dann am ersten Tag, ja, wirklich nur noch diese Trümmerwüsten fotografiert. Ja, da kommt man natürlich auch viel mit Menschen in Kontakt und viele Leute waren sehr froh, Journalisten zu sehen, was natürlich für dich als Fotograf manchmal auch ein Problem ist, weil du willst ja irgendwie dokumentieren, was da gerade stattfindet und nicht wie plötzlich Menschen auf deine Kamera reagieren, weil sie gerade mitbekommen, du bist dort, du fotografierst sie.
Wie reagieren die denn?
Na, du hast teilweise so skurrile Situationen, dass vor allem, wenn Kinder oder teilweise vielleicht auch Jugendliche im Spiel sind, dass sie für deine Kamera dann anfangen zu posieren. wir hatten oft genug die Situation, dass das waren dann so Jugendliche, die irgendwie noch, keine Ahnung, Munition gefunden haben, die verschossen worden ist, dann irgendwie mit Munition ankamen und so die Munition irgendwie hochhielten und ja, dabei teilweise grinsten und in deine Kamera lächelten, was natürlich nicht die Bilder sind, nach denen du dort suchst. Wir hatten teilweise auch so Situationen, dass Leute irgendwie ja Selfies mit uns machen wollten, so, weil sie ja wahrscheinlich ja einfach froh waren, dass da irgendwie Presse anwesend ist, die darüber berichtet. Und ja, entsprechend auch viele Leute, ja, dir ihre Geschichte erzählen wollten. Also wenn du irgendwo hinkamst und da war ein Gebäude betroffen oder du sahst vielleicht, dass das mal eine Firma war und dann waren da gerade noch so Leute, die ja im Grunde wahrscheinlich versucht haben, irgendwie noch die Dinge, die man irgendwie gebrauchen kann, aus den Trümmern zu suchen und wieder vielleicht irgendwas neu aufzubauen. Ja, wenn die dich dann gesehen haben und als Presse erkannt haben, dann wollten viele Leute dir auch einfach ihre Geschichte erzählen, die erzählen, was sie da für eine Firma hatten. Und ja, dass jetzt halt alles in Schutt und Asche liegt und sie teilweise, ja, nicht wussten, wie es weitergehen soll. Und ja, dann immer hoffen, glaube ich, dass du darüber berichtest, was natürlich als Fotograf manchmal schwierig ist, weil du im Grunde nicht die große Geschichte schreibst, sondern am Ende des Tages nur Bilder ablieferst.
Du hast gerade gesagt, das sind nicht die Bilder, nach denen man sucht. Nach welchen Bildern hast du denn gesucht?
Naja, das ist eine gute Frage. Also es geht mir zumindest bei meinen Bildern immer darum, ja, wirklich einzufangen, wie ich die Situation vor Ort erlebe. Also ja, am besten wäre es manchmal, wenn die Menschen, die ich fotografiere, oder das sind die besten Bilder, die in den Situationen entstehen, wenn die Menschen nicht mitbekommen, dass du sie fotografierst. Wenn sie einfach bei dem, was sie gerade tun, weitermachen. Und wenn dann dort, keine Ahnung, Menschen gerade bei Bergungsarbeiten beschäftigt sind oder ja, Wasser holen und mit einem Kanister langlaufen, dann sind das, glaube ich, so die Eindrücke, die du festhalten willst. Und wenn die dann anfangen, für dich zu posieren oder in die Kamera zu grinsen, dann ist das natürlich kaputt für dich als Fotograf.
Und was hat dich da hingezogen? Ich meine, du bist in einer Situation oder du hast die Entscheidung in einer Situation getroffen, als diese Waffenruhe gar nicht zur Debatte stand. Das heißt, du hast dich entschieden, dorthin zu fahren in eine Region, in der zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon über 1000 Menschen den Tod gefunden hatten.
Ja, ich glaube, es ist einfach nach wie vor irre wichtig, dass darüber berichtet wird, dass es Fotos aus solchen Situationen gibt. Ich denke, dass es letztlich genau die ausländische Presse ist in Kriegssituationen, in ja auch so Situationen wie in Istanbul, die es irgendwie schafft, dass Menschenrechte zumindest im gewissen Maße noch eine Rolle spielen. Ja, ich find's einfach irre wichtig, dass darüber berichtet wird. Es ist insgesamt, glaube ich, im Augenblick die Situation, die, dass es vor allem auch freie Journalisten sind, die davon berichten. Wir haben jetzt in Syrien mit der IS die Situation, dass Presse bewusst attackiert wird, dass ja vor kurzem zwei Journalisten hingerichtet worden sind, was im Endeffekt gerade bei den größeren Zeitungen und auch TV-Networks, glaube ich, gerade dazu führt, dass sie ihre festen Mitarbeiter eher nicht mehr in diese Regionen schicken, weil sie das Risiko nicht mehr eingehen wollen.
Das kann man ja outsourcen.
Und an, ja, in der Freelancer. Tat. Das wird dann an Freelancer wie uns outgesourced und ja, es gibt dann halt noch so ein paar Verrückte, die irgendwie ja, halt einfach, glaube ich, der Meinung sind, dass es irre wichtig ist, dass das dokumentiert wird und ja, das war, glaube ich.
Die trifft man dann in den Hotels, in diesen.
Ja, so ein bisschen.
Kriegsreporter-Hotels oder ist das auch wieder so eine eingeschworene Gemeinschaft? Ich hatte mal was drüber gelesen über diese Kriegsreporter und die sehen die sich immer wieder. Da sind sie im Kosovo und dann geht's weiter und so. Ist das so eine richtige Szene oder?
Ja, einerseits schon. Aber es ist sehr kollegial und sehr offen. Ich interessiere mich jetzt persönlich für die Art von Fotografie im Grunde so seit dem Anfang des sogenannten arabischen Frühlings, so als das in Tunesien, in Libyen, in Ägypten losging, hat mich das Thema einfach persönlich sehr interessiert. Ich habe schon damals teilweise mit dem Gedanken gespielt, ob ich nicht ja, vielleicht nach Libyen, vielleicht nach Ägypten reisen würde, um dort zu fotografieren. Habe mich damals noch dagegen entschieden, weil ich mich, glaube ich, nicht gut vorbereitet sah. Ich hatte keine Schutzweste, nichts und im Augenblick auch nicht das Geld dafür. Es hat sich jetzt gerade so ein bisschen geändert, dass ich ja in der Tat halt dachte, so, die Zeit ist reif dafür, dass ich das sicher und überlegt irgendwie angehen kann. Und ja, dann trifft man in diesen Hotels andere Journalisten und sitzt abends in der Lobby zusammen. Und ja, da entstehen dann natürlich auch irgendwie Freundschaften. Und ich habe jetzt in der Tat festgestellt, auch wenn ich weder Jim Foley noch Stephen Sotloff persönlich kannte, aber dass wir in der Tat, auch wenn ich das alles noch gar nicht so lange mache, irgendwie gemeinsame Freunde hatten und man ist relativ gut vernetzt im Grunde und ja, das hat uns, glaube ich, auch ermöglicht, nach Gaza zu gehen oder was heißt ermöglicht? Es hat zumindest den Trip etwas sicherer gemacht, dass wir vorab Kollegen hatten, die wir fragen konnten, wie machen wir das jetzt am besten? Wen können wir vor Ort kontaktieren? Und ja, das ist in der Tat sehr schön zu wissen, dass unter den Journalisten, die diese Art von Arbeit machen, die Kollegialität vorhanden ist und man sich gegenseitig hilft in diesen Situationen und es da eigentlich gar kein Konkurrenzdenken gibt an der Stelle.
Aber kann man sich denn in der Situation oder kann einem überhaupt irgendein Mensch in solchen Situationen helfen? Also ich kann mir zum Beispiel, du hast jetzt gerade geschildert, am ersten Tag hast du irgendwie die Bergung von zwei Leichen miterleben müssen aus Trümmer, die da schon seit ein paar Tagen lagen. Das heißt, die Leichen waren jetzt auch nicht mehr frisch. So, das sind Erlebnisse, die man sein Leben lang Schwierigkeiten haben wird, irgendwie loszuwerden, einzuordnen, seinen Frieden damit zu schließen. Und ich glaube, ich kann mir an einem solchen Tag nichts weniger Angenehmes vorstellen als in einer Hotellobby in einer Gruppe von Leuten zu sitzen, die ähnliche Erlebnisse hatten, die sie auch gerade verarbeiten müssen. Also entweder die erzählen dir ihren Kram, der dich aber gerade nicht umtreibt, oder du nervst sie mit deinem. Ja, also ich vermute, dass man dann über diese Dinge wahrscheinlich gar nicht spricht, sondern versucht sich auf einer professionellen Ebene auszutauschen, was einem aber sicherlich auch in der Situation unangenehm ist. Das heißt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man da irgendwie eine angenehme soziale Situation entwickelt am Abend im Hotel mit den Kollegen und Mitstreitern, oder habe ich da eine falsche Erwartung oder Vorstellung?
Ach, eigentlich war das schon ganz lustig. Man spart wahrscheinlich in der Tat so diese Themen ein bisschen aus oder Ja. Also wir haben zum Beispiel einen Kollegen getroffen, ich glaube von AP oder AFP, der uns ja doch eine ziemlich lustige Story erzählt hat, dass ihm seine Agentur eine kleine Auszeit von Krisenjournalismus geben wollte und ihn, ich glaube, circa 3 Wochen bevor es in Ägypten am Tahrir Square losging mit der Revolution, ihn nach Ägypten geschickt hat, so nach dem Motto, mach da mal ein bisschen ruhiger, fotografier mal, ja genau, geh mal tauchen. Und naja, dann war er halt mitten im Geschehen, als es dort losging. Und ich weiß nicht, das sind dann schon irgendwie angenehme Gespräche und auch lustige Gespräche, aber ja.
Also aber unverfänglich, also Smalltalk.
Das ist Smalltalk, man redet jetzt sicherlich eher nicht darüber, was man gerade den Tag gesehen hat. Also wir haben das jedenfalls nicht gemacht.
Hast du mit deinem Kollegen darüber gesprochen?
Eigentlich auch nicht wirklich. Also ja, schon so ein bisschen über gewisse Eindrücke, aber jetzt nicht so sehr im Detail. Also wir saßen da eher entspannt und haben Shisha geraucht und ja, Smalltalk.
Wie jeder andere Job auch, abends in der Hotel Lobby zu sitzen und sich noch ein bisschen zu unterhalten. Du sagst die ganze Zeit, es ist wichtig, darüber zu berichten, es ist wichtig, dass das jemand macht. Jetzt kann man natürlich, also es gibt natürlich zwei Fragen, die dann natürlich unweigerlich kommen müssen, aber warum du? Und die andere ist natürlich, wieso?
Ja. Ja, ist eine gute Frage. Wieso? Ich weiß es nicht. Es klingt vielleicht sehr eigenartig, aber ich glaube, es ist zu dem Quatsch, den ich hier in Berlin ständig fotografiere, eine ja doch irgendwie erfüllende, sinnvolle Aufgabe. Und ja, ich glaube, es gibt jetzt halt auch nicht so viele Fotografen, die diese Art von Journalismus machen. Und ja, klar, kann ich irgendwie sagen, ich muss das nicht machen und es wird vielleicht trotzdem drüber berichtet, aber ja.
Was würde ich denn als anderes, ein weiteres Ziel wäre doch jetzt eigentlich Irak, oder? Und IS und so, wäre doch spannend.
Das wäre in der Tat spannend, also natürlich,
ist natürlich auch gefährlich, aber
natürlich möchtest du als Journalist im Augenblick, glaube ich, nicht der IS in die Hände fallen. Und da stellt sich dann in der Tat die Frage, inwiefern kannst du sowas sicher gestalten? Ich glaube, gerade in Syrien ist die Situation derzeit die, dass viele Fixer, mit denen du vielleicht vor ein paar Jahren, vor anderthalb Jahren oder vor 2 Jahren noch hättest zusammenarbeiten können, den kannst du heute vielleicht nicht mehr vertrauen. Du weißt nicht, wie sie vielleicht selbst unter Druck gesetzt werden. Sie sehen dich vielleicht als, vielleicht wirst du dann als Handelsgut genommen, um, keine Ahnung, vielleicht die eigene Familie freizukriegen oder ähnliche Dinge. Ich glaube, Syrien ist im Augenblick in der Tat sehr gefährlich für Journalisten. Irak wahrscheinlich auch, aber im Irak gibt es, glaube ich, so im Augenblick noch Gegenden, wo man was machen könnte. Ich glaube, die kurdischen Gegenden, ich glaube, da könnte man sich relativ sicher als Journalist bewegen. Wäre dann wahrscheinlich embedded mit irgendwelchen Peschmerga oder der JPG, sowas. Das wäre hochinteressant. Vielleicht wäre ich auch gerade da, wenn ich das Geld hätte. Ich habe es zurzeit nicht.
Du sagst gerade, du wärst da, wenn du das Geld hättest. Das heißt, du müsstest bei den ganzen Dingern erstmal selber das Geld in die Hand nehmen und dann hoffen, das richtige Foto zu machen, was dann irgendwer kauft.
Genau. Also die Reise nach Israel und nach Gaza war erstmal aus eigener Tasche vorfinanziert. Ja, im Grunde ist es im Augenblick, glaube ich, sogar so, dass ich mir mit dem, was ich in Berlin so mache, also mit Entertainment-Fotografie, so die anderen Sachen so ein bisschen quersubventioniere. Weil es natürlich schon auch schwierig ist, damit Geld zu verdienen. Und ich sag mal ganz ehrlich, diese Demos in Deutschland, mit denen verdienst du eigentlich kein Geld. Also davon könntest du am Ende des Monats, glaube ich, nicht deine Miete zahlen. Das ist vielleicht anders, wenn so ein aktuelles Thema auftaucht wie die Olauer Straße, wo dann ein bisschen mehr drüber berichtet wird. Aber von diesen Demos, von linken Demos, die tagtäglich vielleicht stattfinden, könntest du am Ende des Monats nicht deine Miete zahlen.
Weil einfach so wenig darüber berichtet wird, vor allem mit Fotos dann.
Genau.
Und mit einer Gaza-Reise kannst du, also finanziert sich wenigstens diese Reise, ist es, oder?
Ja, das hoffe ich zumindest. Gut, ich habe mir jetzt für diese Reise auch die Schutzausrüstung kaufen müssen für $1,300. Das heißt, das würde ich jetzt vielleicht mal außen vor lassen. Das ist im Endeffekt auch eine Investition für andere Reisen, wo ich es wahrscheinlich wieder brauchen werde. Ich hoffe mal, dass ich so mit Archivverkäufen am Ende auf jeden Fall diese Reise raushaben werde. Aber das wird wahrscheinlich eher so ein langfristiges Ding, dass ich dann vielleicht nach einem Jahr dieses Geld raus habe, aber nicht nach einer Woche. Und von daher muss ich jetzt, glaube ich, erstmal ein paar Jobs wieder in Berlin machen, bevor ich auf Reisen gehen kann.
Wie war denn dann die Ausreise aus Gaza? Oder gibt es noch Sachen, die du uns von da erzählen möchtest, die du da erlebt hast, die dich beschäftigt haben?
Ja, also die Ausreise war an dem Tag eigentlich relativ problemlos. Die Grenze war an dem Tag sogar regulär wieder offen.
Regulär offen heißt Checkpoint.
Genau. Und klar, als Palästinenser kannst du nicht nach Israel. Es waren dann wahrscheinlich doch eher ausländische Staatsbürger, die an dem Tag dann wieder über die Grenze wollten, aber es waren an dem Tag nicht nur Journalisten. Und ja, woran ich mich bei der Ausreise natürlich erinnern kann, sind die ziemlich krassen, aber irgendwo auch verständlichen Sicherheitsvorkehrungen auf israelischer Seite, so mit 3D-Body-Scanner und ja, ich weiß nicht, wonach das jetzt teilweise genau ging. Vielleicht hat ihnen mein Bart nicht gefallen. Ich persönlich hatte dann das Vergnügen, dass ich nochmal einen Extra-Check durfte und mir noch ein paar Fragen gestellt worden sind und ja, ich dann...
Wo wurde der, also...
Das war dann bei der...
In
bei der
Tel Aviv, bei der Ausreise. Also ich Tel Aviv-Ausreise am Flughafen ist, glaube ich, so 2 Stunden...
Oder Ausreise Gaza.
Oder
Ausreise Gaza. Das war jetzt bei der Ausreise von Gaza nach Erez zurück, okay, auf israelischen Boden. Da war das mit den 3D-Body-Scannern und ja, dann nochmal einem zusätzlichen Check im Nebenraum. Und dort wurde dann auch irgendwie das komplette Gepäck, was man so halt dabei hatte, nochmal besonders unter die Lupe genommen und hat alles ziemlich lange gedauert. Die Ausreise von Tel Aviv dann per Flugzeug war relativ unproblematisch. Ich glaube, da hat uns sehr geholfen, dass wir diese Presseakkreditierung hatten, dass wir einen temporären israelischen Presseausweis hatten. Die Einreise wiederum, die war ziemlich spannend. Gut, wir haben auch ja, den Behörden wahrscheinlich ziemlich viel zu denken gegeben, indem wir als Berliner von Prag aus nach Tel Aviv geflogen sind und die sich wahrscheinlich auch dachten, was ist da los? Und es gab dann in der Tat die Situation, dass obwohl wir 3 Stunden vor Abflug am Flughafen waren, die Sicherheitschecks nicht fertig geworden sind und unser Gepäck dann einen Tag später mit einem anderen Flieger nachkam. Und ich glaube, die Sicherheitskräfte am Flughafen in Prag waren hoffnungslos davon überfordert, dass da plötzlich Journalisten standen, die Sicherheitsequipment dabei hatten. Also einer von uns hatte zu dem Zeitpunkt schon auch eine schusssichere Weste. Wir hatten allesamt Gasmasken und Helme dabei und ja, ich glaube, das hat die etwas überfordert bei ihren Sicherheitschecks.
Aber die hast du ja dann im Check-in-Luggage oder hast du die im Handgepäck?
Die hatten wir im Check-in-Luggage, aber das hat halt auch nicht wirklich geholfen. Also das kam dann einen Tag später nach.
Ja, das kann ja mal passieren. Wobei 3 Stunden vor Abflug Tel Aviv Flughafen ist ungefähr sowas wie 20 Minuten vor Abflug in Berlin. Also das ist, also ich meine, unter normalen Bedingungen brauchst du ungefähr 2 Stunden von der Eingangstür bis zum Gate. Also dass so irgendwie die Sicherheitskontrollen da sind, ja, also mit mehrfachen Erklärungen, was man so gemacht hat und muss man über jeden Stempel in seinem Pass Rechenschaft ablegen, was unter Umständen lange dauert, vor allem wenn man schon mal in Ländern wie in irgendeinem der Länder, an die Israel grenzt, mit denen es ja kein gutes Verhältnis unbedingt pflegt, gereist ist, dann hat man natürlich Schwierigkeiten. Aber ich hätte, oder längere Gespräche, die man da führen muss. Aber mich würde interessieren, dass also jemand, der in Gaza war, der so quasi dokumentiert im palästinensischen Gebieten war, dass da dann nochmal mehr Fragen kommen. Oder wie war so deine...
Na, bei der Ausreise gab es eigentlich gar nicht so viele Fragen. Das war dann, glaube ich, einfach dadurch abgedeckt, dass wir sowieso von vornherein sehr offen damit umgegangen sind, da keine Stories erzählt haben, sondern natürlich gesagt haben, wir sind als Journalisten hier, auch bei der Einreise haben wir das immer gesagt und sind einfach bei der Wahrheit geblieben und das hat eigentlich doch ziemlich gut alles funktioniert und gab jetzt keine größeren Probleme. Also ja, am ehesten gab es halt längere Sicherheitschecks und dass uns schon auch deutlich ins Gesicht gesagt worden ist bei der Ausreise, dadurch, dass ihr in Gaza wart, haben wir jetzt zumindest so hier dieses Szenario, dass wir euer Gepäck nochmal extra checken müssen, dass wir im Grunde so dieser Vermutung nachgehen müssen, so selbst wenn bei euch selbst da keine komischen Hintergedanken sind, aber dass man euch hier vielleicht irgendwas zugesteckt hat und ja, uns wurde, glaube ich, ziemlich deutlich gesagt, dass sie Angst haben, dass in unserem Gepäck eine Bombe sein könnte. Und ja, das haben sie dann überprüft, aber das ging ziemlich problemlos und wir haben es halt über uns ergehen lassen.
Du würdest es also wieder tun?
Ich würde es wieder tun, sogar sehr gerne, ehrlich gesagt. Es ist in der Tat die Frage so, wie kriegt man es finanziert als freier Journalist? Hat man vielleicht auch mal einen Auftraggeber, der bereit ist, in die Tasche zu greifen, so eine Reise zu finanzieren? In dem Fall für mich war Istanbul eine erste Erfahrung in dem Bereich. Für mich war Gaza so ein bisschen die Steigerung und ja, ich habe jetzt so vor diesen Reisen auch jetzt nicht die allergrößten Agenturen kontaktiert, ob sie vielleicht Interesse haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Das wird sich jetzt in Zukunft vielleicht auch ein bisschen ändern, wenn man so ein gewisses Portfolio auch irgendwann an Fotos hat, hat man vielleicht auch mal eine größere Agentur im Rücken, die ja vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Kohle springen lässt oder dir vielleicht mal den Fixer bezahlt oder keine Ahnung.
Was mich noch interessieren würde, ist die Menschen, die du dort fotografierst oder die du dort fotografiert hast. Mhm. Wir haben uns irgendwie ein bisschen über den Schutz, den du den Menschen in auf deutschen Demonstrationen irgendwie versuchst, zuteil werden zu lassen, dass sie irgendwie sie zumindest irgendwie anonym erscheinen sollen in diesen Bildern oder zumindest nicht direkt identifizierbar sein sollen auf den Bildern, dass du sie nicht in Schwierigkeiten bringen möchtest mit dem, was du fotografierst. Der Umgang mit jemandem in so einer Ausnahmesituation in einem Krisengebiet ist natürlich nochmal ein anderer. Also ich denke halt jetzt daran, keine Ahnung, du hast Kinder angesprochen, ne? Mhm. Du hast Leichenbergungen angesprochen. Wie gehst du mit dieser Herausforderung um, einerseits die Würde dieser Menschen in den Bildern bewahren zu müssen, oder was heißt zu müssen, zu wollen?
Ja.
Beides. Andererseits auch das Entwürdigende und der Situation rüberbringen zu müssen.
Ja, ich glaube, du hast in diesen Situationen immer die Möglichkeit, das aus mehreren Perspektiven zu fotografieren. Und in der Tat, ich versuche es so zu fotografieren, ja, dass es eben nicht entwürdigend ist, dass ich muss jetzt nicht die zerfedderte Leiche fotografieren unbedingt. Ich kann das vielleicht auch anders rüberbringen. Ich weiß nicht, es ist irgendwie schwer zu beschreiben, aber ich glaube, dass du durch deine Bildauswahl, die du dann in der Tat triffst, indem du nicht jedes Foto, was du in der Situation vielleicht erstmal machst, auch veröffentlichst, dem schon versuchst, gerecht zu werden und da sicherlich immer mal wieder auch Fotos rausfliegen, aus diesen Gründen.
Wobei das bei so Krisen Bildern, also ich fand das in Gaza, Israel, Konflikt schon besonders, dass man ständig auf einmal wieder zack, klickst du drauf und hast irgendein zerfetztes Kind und diese Blutbilder. Und ich persönlich finde die schwierig, weil sie auch so eine, weil sie, mir sind die zu stark oder zu splattermäßig, um mir den Konflikt dann näher zu bringen. Ich sehe da nur alles Gewalt und Blut und finde die schwierig, weil sie auch so propagandistisch natürlich immer eingesetzt werden. Also fand das sehr auffällig in dem Konflikt. Aber ich hatte auch eine schräge Timeline auf Twitter, weil das irgendwie so total gespalten war. Und es gab nie irgendjemand, der mal dazwischen eine moderate Töne, sondern immer nur so irgendwie die palästinensische Sache und dann die israelische Sache. Und es gab nie irgendjemand, der so... Und ich fand, dann kam dann immer noch diese, wer sich immer mit Palästina und wenn ich ein Bild haben sollte, dann verbinde, ist auch immer diese blutigen Menschen, die irgendwo im Krankenhaus oder... Also ich finde, da ist so eine Bildsprache schon so festgelegt.
Aber ich würde jetzt sagen, ich meine, sorry, wenn da Krieg ist, ich meine, dann finde ich es auch irgendwie verlogen, wenn wir immer nur Trümmerbauten zeigen, als wären die da irgendwie kontrolliert gesprengt worden. So, wenn da Kindern die Beine weggefetzt werden, dann also ich finde da, ich würde das echt auch mal kritisieren. Also ich sehe da beide Extreme. Ich meine, wir können einerseits nicht davon ausgehen, dass das irgendwie ein Materialkrieg ist, wo irgendwie nur Architektur leidet. Andererseits ist es natürlich auch so ein absolutes Extrem, irgendwie so eine so Blutmengen und sowas zu zeigen, wo wir andererseits auch aufpassen müssen, und dass wir das Publikum nicht mit abstumpfen oder so, ne? Und natürlich auch immer sofort irgendwie so, oh, ist das propagandistisch, ne? Jetzt sehen wir ausgerechnet dieses Kind, das seine Beine verloren hat, was also ich finde das sehr, sehr schwierig, sich da dazu ein Bild zu machen. Ja. Oder eine Meinung zu formieren. Ich habe auch keinen, also, aber ich finde nicht, dass ich da mein ästhetisches Empfinden als Messlatte nehmen kann. Also eigentlich finde ich, ist doch diese Dokumentation von solchen kriegerischen Handlungen doch immer sehr, sehr distanziert, oder? Also ich meine, wir sehen relativ wenig Blut in der Kriegsberichterstattung.
Ja, das stimmt. Ich glaube, dass das oftmals aber eher an den Redaktionen liegt, an den Tageszeitungen liegt, an den Magazinen liegt. Ich denke schon, dass es diese Bilder auf dem Markt gibt, dass Fotografen immer wieder so Bildmaterial abliefern. Ich kann mich in der Tat erinnern, dass vor kurzem ein Buch auf den Markt gekommen ist. Das hatte, glaube ich, den etwas reißerischen Titel War Porn, wo in der Tat ein Fotograf ja ein Bildband gemacht hat mit Fotos, die bisher nirgends veröffentlicht worden sind. In der Tat aus diesen Gründen, dass es den Redaktionen zu blutig war, zu barbarisch. Ja.
Wollen sie nicht neben die Anzeige stellen halt auch.
Ich will die Anzeigekunde auch nicht.
Die Seite kriegst du wieder. Also das ist einfach so, wenn das so blutig und brutal ist und
dann schaltet
aber der Editor die Schwierigkeit, vielleicht wollte ich eher darauf raus, also da so eine in kriegerischen Situationen fühle ich mich schnell instrumentalisiert, auch wenn das natürlich das echte Bild ist von irgendeinem Kind, dem die Beine weggeschossen sind oder irgendwie dem, also, aber
ich finde, du hast einen sehr wichtigen Hinweis gegeben, du hast von der Timeline gesprochen, na, und nicht von, also da, das ist natürlich schon wieder das, wo du dir deine Quellen irgendwie zusammengewählt hast und wo irgendwie Bilder auftauchen und was mich bei dieser Timeline wo ich genauso wie du genau das Gefühl habe, so Mensch, da will mich da gerade jemand instrumentalisieren, ist, dass da irgendwelche Bilder auftauchen, die sind immer fürchterlich verpixelt in der beschissensten erhältlichen Qualität von irgendwelchen Accounts, deren Credibility ich überhaupt nicht einschätzen kann und ich überhaupt nicht sagen kann, ob dieses Bild der Scan eines Fotos von vor 20 Jahren am anderen Ende der Welt ist oder ein mit einem schlechten Foto-Handy gemachtes Bild von vor einer Stunde ist, was irgendwie live zu mir gekommen ist. Und das ist, war für mich so ein Punkt, wo ich auch sage, da ist es eigentlich auch echt wichtig, dass wir ja Fotojournalisten haben, die zu diesem kleinen Kreis gehören, die Credibility haben, ja, die überhaupt da hingehen können und sagen, pass mal auf, wenn unter dem Foto mein Name steht, dann kann ich dir das Flugticket zeigen und genau sagen, wann ich da war und wie es aussah und nicht irgendwie so ein Tweet, ne, der mich da irgendwie ereilt. Aber es ist schon gerade wegen dieses Blutvergießens natürlich auch völlig. Also diese Propagandamaschinerie, die ja bei jedem bewaffneten Konflikt von allen interessierten Parteien angeschmissen wird, die ist natürlich schon echt irre, oder?
Auf jeden Fall, gerade in dem aktuellen Gaza-Konflikt ist mir auch gerade auf Twitter aufgefallen, dass sehr viel Bildmaterial im Umlauf war, das definitiv nicht aktuell war, das irgendwie teilweise ganz woanders entstanden ist. Dass auch Bilder aus Syrien rumgeisterten und es hieß, hier schaut mal, das war gerade in Gaza und dass da in der Tat sehr viel Propaganda betrieben wird. Und ich denke auch als Journalist ist es schwierig genug, neutral aus solchen Gebieten zu berichten und eine große Herausforderung, aber ich glaube, dass das in der Tat nur ja im Grunde ausländische Journalisten machen können, denn wer vor Ort lebt, kann nicht neutral von vor Ort berichten. Das kann nicht funktionieren.
Wie viele Auslösungen hat deine Kamera dort gemacht und wie viele Bilder hast du am Ende deiner Agentur geschickt?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ich an den Tagen in Gaza am Ende des Tages doch circa 100 Fotos jeweils geschickt habe. Also pro Tag. Die Auslösung ist eine sehr gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, aber Vom Gefühl würde ich sagen, wahrscheinlich circa das Zehnfache. Also, dass ich wahrscheinlich doch pro Tag, und wir konnten der Waffenruhe wegen relativ viel machen. Wir konnten uns relativ sicher und frei bewegen. Dadurch haben wir entsprechend viel zu sehen bekommen. Auch unterschiedliche Situationen. Also das hat von einer geschlossenen Grenze, wo Menschen standen, die verzweifelt versucht haben, doch ausreisen zu dürfen, die ihre Pässe in die Höhe gehalten haben und an einem Stacheldrahtzaun standen, über ein zerstörtes Kraftwerk, das einzige Kraftwerk in Gaza wurde zerstört. Ja, zu Leichenbergungen, zu ja, verwüsteten Stadtteilen. Also es waren dann im Grunde doch recht vielfältige Fotos, die man hatte, und recht viele Fotos, und ja, das waren dann, glaube ich, so circa 100 Fotos pro Tag, die ich geliefert habe.
Interessant, ich hätte auch auf 1000 Auslösungen getippt, aber nicht auf 100 Fotos, die du am Ende submittest. Ich hätte da eher so auf 20 getippt.
Ja, also klar, von so den einzelnen Situationen waren es in der Tat meistens vielleicht so 10 bis 20. Ja, es waren recht lange Tage. Also wir haben den zweiten Tag, glaube ich, wirklich von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends genutzt und waren ständig unterwegs. Und ja, da kommt dann schon entsprechend viel Bildmaterial auch zusammen.
Ich würde sagen, wir danken für den Einblick in deine Tätigkeit.
Ja, und wünschen, was wünscht man da? Einem Kriegskrisen-Demo-Fotografen?
Immer
eine ruhige Hand. Also, und viele interessante Begegnungen und gute Fotos.
Ja, vielen Dank.
Und damit, wie immer, zurück ins
Internet.